Mein Hauptthema ist, wir machen den Mund nicht auf, wir sind sehr verspannt im Kiefer. Und jetzt zum Beispiel so, man zieht sich manchmal zurück und wir atmen nicht mehr aus. Wir atmen nicht aus. Und das ist nachher wie so ein Rückstau. Das ist meine Mission. Dass wir wieder ausatmen lernen, das heißt Druck ablassen, im Flow sind, Kontrolle abgeben, was wir alle nicht mehr möchten. Wir haben Zeit, um langsamer zu sein. Aber dann kann die Muskulatur erst wieder sich etwas lockern. Und dann kann ich erst meinen Körper wie ein Instrument wirklich bewusst benutzen. Das heißt, welche Muskeln muss ich machen? Wo muss ich den Mund aufmachen? Für die Verständlichkeit der Aussprache brauche ich wieder die sogenannten Artikulationswerkzeuge, Lippen, Zunge, Zähne, die müssen mehr arbeiten. Aber wenn ich die jetzt sehr aktiv mache, dann viele sagen, ja, ich möchte besser betonen, dann nimmt man gleich Luftdruck, und aber auch Muskel. Anspannung und Verspannungen und man schiebt den Hals zu und dann ist es eigentlich wieder kontraproduktiv. Ich habe immer so Bilder. Das wäre, finde ich, die Version, wenn man sich wie eine Zahnpastatube benutzt. Man quetscht sich selber den Hals zu, damit vorne die Zahnpasta wie die Wörter aus einem rauskommen.
Ja. Dann kommt von hinten nichts mehr durch.
Jups.
Ich höre den Ton von dem Großstadtgeflüster. Ich höre den Ton von dem Großstadtgeflüster. Von dem Großstadtgeflüster. Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern. Ich höre Karton von dem Großstadtgeflüster. Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern.
Glück auf! Willkommen in der Graukaue. Mein Name ist Michael Holtkamp. Ich bin der Kauenwärter. Und das hier ist Graukaue 1, Knappschuss, Episode GK 34. Claudia Duschner ist die Inhaberin des Stimmstudios in Mülheim an der Ruhr. Sie ist Germanistin, Sopranistin und Stimmexpertin. Außerdem ist sie meine Sprech- und Stimmtrainerin seit ungefähr einem Jahr. Also, Claudia Duschner und meine Wenigkeit. Ich wollte gerade fragen, wie du die, du hattest dich gerade ein bisschen warm gemacht, ne? Als ich, da war ich nebenan bei Heike, glaube ich.
Ja.
Musst du die Stimme immer aufwärmen, bevor du...
Muss ich nicht, aber ich habe ein besseres Gefühl. Also ich bin auch manchmal müde, gewisse Muskeln sind auch faul in mir. Und damit ich mich hochfahre, das, was ich allen Leuten erzähle, möchte ich auch wirklich selber machen oder bin auch davon überzeugt, es ist gut, das zu machen. Es ist ja nicht nur die Stimme, es ist auch der Kontakt vom Gehirn mit meiner Stimme. Ich bringe mich in einen anderen Aufmerksamkeitsmodus und ja, der Ablauf ist anders gespeichert. Ja.
Ja. Und die Übungen, die du durchgehst, das ist ein bestimmtes Repertoire oder ist es einfach nach freie Schnauze, je nachdem, wonach dir ist oder je nachdem, woran du arbeiten musst?
Ist eine Kombination, würde ich sagen. Also viel mache ich intuitiv und ich habe einen Pool von Sachen. Und da schaue ich, okay, wie bist du heute drauf? Okay, dann machst du eher ein bisschen das. Das geht aber dann eben blitzschnell. Sekunden, Ideen, blip, blip, blip und mach das dann. Also früher beim Singen war es viel, viel mehr. Da hatte ich wirklich totale Programme. Da machst du erst das, dann machst du die Übung, dann machst du die. Da war ich sehr in einem Korsett, weil es natürlich auch andere Anfordernisse sind. Ich habe vorher gesprochen, ich bin schon warm gesprochen, aber ich will immer so ein bisschen, tschack, ein bisschen höher kommen. Das andere ist wirklich Abläufe noch mal extremer zu regulieren und mehr eben ins Unterbewusste noch mal zu bringen.
Ja. Ja, wenn man das nicht gewohnt ist, dann sind diese Sprachübungen ein bisschen merkwürdig, ne? Weil das, ich meine, da könnten viele von profitieren. Das ist, selbst wenn du in der Schule anfängst, Referate zu halten oder wenn du an der Uni als Dozent arbeitest, ja, vor allem wenn du in einem großen Hörsaal stehst und bist nicht mikrofoniert oder so, dem einen oder anderen würde das sicherlich gut tun, da ein bisschen sich ein bisschen aufzuwärmen oder überhaupt ein bisschen seine Stimme zu trainieren und sich anleiten zu lassen von jemandem, der sich damit auskennt.
Absolut, absolut. Wir wissen ja nicht, wie das funktioniert. Also Gott sei Dank können wir sprechen. Und wie wir sie aber einsetzen, die Stimme, oh, da komme ich jetzt hier in meine Gefühle. Irgendwie können auch gehen, aber jemand, der vom Gehen zum Marathon geht und zum Marathonläufer wird, der entwickelt eine Technik, damit er hocheffizient und hocheffektiv wird. Also das heißt, die andere Belastung sehr konkret und eben hocheffektiv, hocheffizient nutzen kann, aber mit, sag ich immer gerne, primitiven Tricks, die ich sofort einsetzen kann, die ich sofort denken muss, weil wir haben eben nicht die Zeit, wenn ich merke, ich stehe vor in dem Hörsaal, vor dem Auditorium, vor dem Publikum und denke, oh, es läuft irgendwie nicht, ich setze mich nochmal eben 5 Minuten hin und mache Stimmübungen oder meditiere, geht ja nicht. Aber so eine Checkliste, Kiefer runter, Brustbein hoch, ausatmen, das kann ich mir selber innerlich sagen, um mich in einen anderen Zustand zu bringen. Und das sind für mich die Sachen. Langfristig zu Hause kann ich gewisse Übungen nochmal machen. Und es braucht jeder. Ich habe auch Schulprojekte. Und da sage ich eben, der Sinn dieser Arbeit, so verrückte Sachen, auch mit dem Singen, ist, es bringt euch was, wenn ihr nachher stehen müsst beim Referat, bei einer Bewerbung, Selbstdarstellung. Und jeder, der lange sprechen muss. Und eben ein Lehrer, ein Dozent, Professor. Es wird unterschätzt, dass es ein Sprechberuf ist. Es wird immer auf die Inhalte geguckt, aber das Medium ist die Stimme. Und darüber sollte man sich immer mehr bewusst sein. Erstens, gesund zu halten und zweitens, kreativ umzugehen. Heutzutage finde ich immer mehr, wir sind so visuell gesteuert. Es ist überall YouTube. Gucken, gucken, gucken. Wir brauchen ganz viel Abwechslung. Und wenn die nicht im Geräusch in unserem Gehirn übers Auditive kommt, ins Ohr, schalten wir oft sehr viel schnell ab.
Ja, das ist, ich erinnere mich an einige Professoren, auch Lehrer, oder nehmen wir mal Professoren, weil die eben in einem Hörsaal und nicht nur in einem Klassenzimmer stehen. Ne, dann gibt's, dann gehst du zu einer Vorlesung in einem Hörsaal für vielleicht 300 Leute, der muss nicht unbedingt voll bepackt sein, aber es ist ein recht großer Raum. Mhm. Und dann gibt's Dozenten, die ohne Mikrofon arbeiten und im Wesentlichen die ganze Vorlesung hindurch mit der Tafel sprechen, ne, weil sie irgendwas an die Tafel schreiben. Und dann ist das für die Leute auf den Sitzplätzen teilweise schwer zu verstehen.
Ja.
Ja, und dann weiß nicht. Dann die meisten Studenten haben dann noch Hemmnisse, dem Prof zu sagen, hier, wir verstehen sie nicht oder so, sondern das äußert sich dann üblicherweise darin, dass einfach weniger Leute zu den Vorlesungen gehen. Ja, und dann gibt's Leute, die haben irgendwie nur noch eine Handvoll Studenten, die überhaupt in die Vorlesung kommen und die wundern sich dann, warum.
Ja.
Und die denken, wahrscheinlich überlegen die sich, ja, aber mache ich didaktisch was falsch oder hat es mit den Inhalten zu tun?
Genau.
Aber.
Ist ja auch nicht nur die Stimme, eben wie du sagst, dieses, wo, in welche Richtung drehe ich mich, wenn ich spreche. Also das ist ja dann der gesamte Komplex von Präsentieren. Und das auch zu inszenieren. Es gibt jetzt eben wirklich immer mehr, die sagen, es ist wirklich, ein Auftritt ist wie eine Opernaufführung. Es war von einem Rhetorikgesprächer, der sagt, nutze das, stell dir vor, das ist die Musik, das ist diese Musik. Also wir haben es zu gestalten. Und das ist ja nicht schlimm. Also viele, das merke ich, viele, die auf der Wissensebene, auf der Inhaltsebene arbeiten, möchten da auch fokussiert bleiben. Aber es geht eben um eine Brücke. Es geht um eine Brücke, um eine Verbindung. Was sende ich aus? Wie kommt es beim anderen an? Und mache ich da eine Hängebrücke, die sehr wackelt? Oder da nehme ich ein paar Planken raus, dass der eine mir gar nicht mehr zuhören kann? Oder mache ich es mir meinem Gegenüber auch echt geschmeidig?
Ja.
Und das ist ein großes Thema von Kommunikation, Umgang zwischen Menschen. Und die Brücke ist die Schallwelle Stimme. Und ich liebe ja darüber nachzudenken und immer irgendwelche Impulse aufzunehmen. Mich hat das letztens eben nochmal sehr getroffen, als ich ein Bild, was ich ja immer schon wusste, aber ein Bild sah von einem Kopf und es war nur die Schraffierung des Schalls im Gehörgang, das dargestellt wurde und plötzlich habe ich kapiert, ja, eine Stimme geht in den Kopf des Gegenübers. Wir haben die Stimme des anderen im Gehörgang von uns. Und möchte ich die da drin haben? Ist die angenehm, diese Stimme, oder ist die nicht angenehm, die Stimme? Verschließe ich mich dieser Stimme oder nicht? Mache ich zu der Stimme, dem Lauten, die gebildet werden, wenn die mir unangenehm sind? Glaube ich, wird man sich auch gegen die Inhalte wehren. Sich jemanden vom Leib halten, also auch nachher das, was er sagt. Und das zu verknüpfen, dieses Was und wie mache ich das? Ja, das täte echt gut in der Schule oder überhaupt uns bewusst machen. Und verrückterweise, bei den Griechen war das ja. Rhetorik, wie man redet, war ein ganz großes Allgemeingut. Und ich glaube, wir müssen uns da wieder hinrobben, dass ich es mir selber als Sprechende leichter machen kann. Sonst bin ich müde, auch stimmlich. Und das ist dann noch schlimmer und unangenehmer, dann wirklich laut vor einem großen Plenum zu sprechen, aber auch dem Gegenüber, der zuhört.
Ich kann mich auch beim besten Willen nicht dran erinnern, mal irgendwann während meiner Schullaufbahn oder in der Uni oder sonst irgendwo sowas wie Sprech- oder Stimmtraining gehabt zu haben. Was ich hatte, war, als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Kiel war ich dazu verpflichtet, einen Hochschuldidaktikkurs zu besuchen. Der dauerte 1,5 Tage.
Oh.
Und ja, es war das Basisprogramm.
Okay. Ja,
es gibt da noch weiterführende Kurse. Aber das ist dieser eine, den man als Dozent der Uni besucht haben muss. Das hält aber keiner nach. Ich glaube, ich habe den dann in meinem 5. oder 6. Semester da erst besucht. Und wenn ich den nicht besucht hätte, hätte das auch keiner mitbekommen. Aber im Vertrag steht, glaube ich, drin, dass man das machen muss. Und naja, und da haben wir alles Mögliche gemacht und sind auch in Hörsaal gegangen. Es ging um so körperliche Präsenz im Raum. Aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir wirklich über Sprache oder Stimme gesprochen haben. Ich meine, es war ein 1,5-tägiger Didaktikkurs. Davon hätte ich das jetzt auch nicht erwartet. Aber ich erinnere mich, wir sind in recht großen Hörsaal gegangen, der auch noch recht steil ist. Und dann sind alle, oder fast alle, sind nach oben gegangen, so in eine der hinteren Reihen. Und ich war in der Gruppe der Größte. Also einfach physisch der Größte. Ich und eine andere Teilnehmerin, die recht klein war, wir sollten unten bleiben. Und dann haben wir uns beide jeweils abwechselnd ans Pult gestellt. Und dann sollten die von oben einfach, an der Größe kann man ja nichts ändern, ne? Aber irgendwie sollte uns vermittelt werden, was das für einen Unterschied macht, ob da jemand hinterm Rednerpult steht, der irgendwie groß und auffällig ist, oder jemand, der halt klein ist und fast hinterm Pult verschwindet. Und das war es dann aber irgendwie schon. Und ich weiß noch, ich hatte dann eine Frage gestellt, irgendwas zu, da ging, also in Bezug auf Sprache oder Stimme, ich glaube, ich hatte irgendwas zum Benutzen eines Mikrofons gefragt. Und da bekam ich dann eine kurze Antwort drauf, aber das war alles nicht wirklich Teil des Kurses.
Also im Moment ist es wirklich, Gott sei Dank, ein Zeichen der Zeit, dass es mehr in die Aufmerksamkeit rückt. Also vor 20 Jahren, als ich da eben auch schon unterwegs war mit, wird das ein bisschen komisch angeguckt. Aber natürlich jetzt in der heutigen Zeit sehr, sehr viel online. Körpersprache, Körperhaltung ist nicht so sichtbar. Jemand, der sehr präsent im Raum sein kann, nimmt es vielleicht nicht so, wenn es eben mimisch in einem Ausschnitt von einem Monitor ist. Also da hat sich jetzt schon was geändert und natürlich die Belastung, weil man viel, viel mehr nochmal sprechen muss. Und was ich eben viel von Klienten höre, ach ja, mal eben eine Pause, ich gehe mal nochmal auf den Flur oder auf Toilette, und kann einmal abschalten, wechsel das Büro, hab eine Frage dazwischen, fällt zum Teil wirklich weg. Sie auch keine Pausen haben zwischen Stunden-Meetings. Und das ist auch nochmal sowohl gedanklich, mental als auch wirklich körperlich anstrengend. Die Stimmbänder sind nur 1,5 Zentimeter lang bei Frauen und 2,5 Zentimeter bei Männern. Das ist ja unglaublich, was die ganze Zeit machen, was die, wie die sich bewegen. Und wenn man das mal runterrechnet oder hochrechnet, wir Frauen ungefähr sprechen, sage ich jetzt mal, nennt man so einen Eigenton, so einen guten, optimale Sprechstimmlage. Das sind ungefähr 220 Vibrationen, Schwingungen in einer Sekunde, die diese kleinen Stimmbändchen machen. Das ist unglaublicher Hochleistungssport.
220 in einer Sekunde?
Ja.
Wow.
Herz. 440 ist, also 443 ist der Kammerton A, mit dem immer die Oboen des Orchesters einschwingen. Wenn wir jetzt runterrücken, rutschen wir Frauen, wir haben jetzt einen Eigenton, so nicht mal eine Oktave tiefer, es ist kleine A, wären das die Hälfte, wären es 220 Hertz, ist die Schwingung in der Sekunde. Und bei Männern ist es natürlich noch tiefer und noch tiefer, ist nicht so viel, aber das ist schon echt viel. Ja.
Also längere Stimmbänder schwingen langsamer.
Richtig.
Und dadurch ist dadurch auch die Stimmlage tiefer?
Genau. Also die sind länger wie bei einem Klavier, bei einer Gitarre. Die tiefen Saiten schwingen langsamer und erzeugen dadurch tiefere Töne. Ja.
Ich hatte übrigens, nur damit ich es nicht vergesse, ich hatte gerade gefragt nach diesen Stimmübungen.
Ja.
Weil ich wirklich wann hatte ich mit dem Stimmtraining angefangen? Ist jetzt vielleicht schon fast ein Jahr her oder so, ne? Aber
kann gut sein, ja.
Und davor habe ich das nie gemacht. Und ich habe das jetzt eben deshalb gemacht aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit. Und ich hatte das Gefühl, da könnte ich noch einiges lernen. Und davor hatte ich da nie irgendwelche Berührungspunkte mit vielleicht einer Ausnahme. Wir hatten Anfang der 2000er, also in den Nullerjahren, in diesem einen Jahrzehnt, da hatten wir hier in Dorsten eine Damen-Basketballmannschaft, die in der Bundesliga und auch im Europacup gespielt hat. Und zu der Zeit haben wir vom Basketballverein aus hier mehrere Länderspiele veranstaltet, der deutschen Damen-Basketball-Nationalmannschaft. Wow. Also ich weiß nicht, wie viele es waren, vielleicht so 5. Also ich glaube, es war einmal Frankreich, einmal Niederlande, Kroatien. Also waren schon ein paar Spiele. Und dann wurde eine Dame engagiert, um vor dem Spiel die beiden Nationalhymnen zu singen. Ich glaube, das war eine US-Amerikanerin. Und ein Kumpel und ich, wir waren eben als ehrenamtliche Helfer tätig und haben dann bei den Spielen, waren wir irgendwie für den Umkleidentrakt zuständig. Und sie war die Erste, die kam, also vor den Mannschaften und vor den Schiedsrichtern kam sie. Und dann ist sie in ihre Umkleide, also eine normale Schulsporthalle. Und dann war sie bei sich in der Umkleide und hat dann da alleine diese Stimmübungen gemacht. Und wir konnten das dann natürlich hören. Und das ist so, ich meine, es klingt ein bisschen komisch, ne? Also wenn man es nicht gewöhnt ist, aber irgendwie ist auch schön. Und dann hat sie anschließend die Hymnen gesungen. Aber das war so ziemlich mein einziger Berührungspunkt.
Ja.
Und ansonsten habe ich mich, glaube ich, nie mit Stimme beschäftigt. Aber mir fällt jetzt, hast du sowas wie eine Berufskrankheit, dass dir das ständig auffällt, wenn Leute zu schlechte Mikrofone verwenden oder vielleicht oder gibt es irgendwelche gängigen Fehler, die Leute machen, so beim Einsatz ihrer Stimme oder irgendwas, was dich besonders stört?
Was heißt stören? Ich spüre es halt immer selber. Ich meine, vielleicht nicht Berufskrankheit, sondern das ist der Grund, warum ich diesen Beruf jetzt habe. wenn man nicht gut mit seiner Stimme umgeht, wenn man sie nicht gut mit Luft versorgt, aus welchen Gründen auch immer, ganz wertfrei und sehr viel Verspannungen im Nacken und im Hals und im Stimmbandbereich da sind, überträgt sich das halt. Und der eine kriegt es schneller mit, bewusster. Da merke ich, glaube ich, dass ich immer feiner werde, dass ich selber dann eben, was ich höre, eben auch ein körperliches, enge Gefühl im Hals bekomme. Und das glaube ich, dass das ausgeprägter ist, so in dem Sinne, dass ich schnell merke, oh, dieser Mensch tut sich selber nicht so Gutes und er schwächt sich selber, also dieses Mitgefühl auch zu haben.
Ja.
Und mein Hauptthema ist, wir machen den Mund nicht auf, wir sind sehr verspannt im Kiefer. Und jetzt zum Beispiel so, man zieht sich manchmal zurück und wir atmen nicht aus. Und das ist nachher wie so ein Rückstau. Das ist meine Mission, dass wir wieder ausatmen lernen, das heißt Druck ablassen, im Flow sind, Kontrolle abgeben, was wir alle nicht mehr möchten. Wir haben Zeit, um langsamer zu sein. Aber dann kann die Muskulatur erst wieder sich etwas lockern. Und dann kann ich erst meinen Körper wie ein Instrument wirklich bewusst benutzen. Das heißt, welche Muskeln muss ich machen? Wo muss ich den Mund aufmachen? Für die Verständlichkeit der Aussprache brauche ich wieder die sogenannten Artikulationswerkzeuge, Lippen, Zunge, Zähne, die müssen mehr arbeiten. Aber wenn ich die jetzt sehr aktiv mache, dann haben viele sagen, ja, ich möchte besser betonen. Dann nimmt man gleich Luftdruck und aber auch Muskelanspannung und Verspannungen und man schiebt den Hals zu und dann ist es eigentlich wieder kontraproduktiv. Ja. Ich habe immer so Bilder. Das wäre, finde ich, die Version, wenn man sich wie eine Zahnpastatube benutzt. Man quetscht sich selber den Hals zu, damit vorne die Zahnpasta wie die Wörter aus einem rauskommen. Ja.
Dann kommt von hinten nichts mehr durch.
Jups. Und ich mache mich zu. Dann kommt natürlich auch erst gar nichts mehr und es ist viel zu viel nachher drauf. Wenn ich nichts tue, dann müssen die falschen Muskeln arbeiten, wenn ich nicht bewusst ausatme. Dann muss ich muskulär von den Stimmbändern anfangen zu arbeiten. Wenn ich es aber schaffe, über die Ausatmung immer wieder in im Ausatmenmodus zu bleiben, kommt damit über den Luftstrom die Schwingung der Stimmbänder zusammen und damit arbeite ich sehr effektiv. Und wir stecken, das empfinde ich immer mehr, wenn wir sprechen, stecken wir mit unserer Körperspannung den Gegenüber, das oder die Gegenüberin mit unserer Körperspannung an. Und ich spüre sozusagen auch die Spannung des anderen. Und wenn wir da immer feiner werden und wenn man das auf die Metaebene heben könnte und es auch ansprechen könnte, oh, es kommt auf das Setting an, glaube, ich bin verspannt, Moment bitte, oder ich kann mir irgendwie mal einen Druck rausnehmen hier, gerade aus der Situation, oder können wir uns mal ein bisschen lockern. Ich glaube, das täte uns allen gut. Also wir wollen alle gerne gewertschätzt werden vom anderen. Oft schätzen wir uns selber gar nicht so wert. Und wenn wir es ansprechen, könnte man schon eine bessere Welt kreieren. Und das liebe ich. Und das macht viel mit Stimme. Oft merkt man gar nicht, wenn man angespannt ist, wie angespannt man spricht. Und dass der andere es sofort merkt.
Ja. Aber man kann das auch nicht wirklich, wie soll ich sagen, man kann so eine Gruppendynamik auch nicht prägen als Einzelner, ne? Oder also selbst beim Dialog. Also wenn ich jetzt das, ich denke da viel drüber nach und muss dann auch viel lernen für so Aufnahmesituationen wie jetzt, ne? Also stell dir mal vor, ich spreche mit einem, da habe ich das Gefühl, der ist mir zu langsam oder wirkt zu müde, ne? Und dann möchte ich vielleicht das Tempo ein bisschen erhöhen. Dann kann ich natürlich versuchen, das selber vorzugeben, was mir nicht immer gelingt, ne, weil meistens bin ich derjenige, der zu langsam spricht. Aber ich versuche ja, mich zu verbessern. Aber es kann auch sehr aufdringlich sein, ne? Also wenn ich versuche, wie soll ich sagen, also wenn mein Gegenüber sehr, sehr langsam und sehr müde spricht und dann fange ich an, ihn anzuschreien und alles überzubetonen und ne, macht es dann irgendwie auch unangenehm. Und ich finde, man merkt das, wenn man so von einer Gruppe zur nächsten geht, ne, oder sich in verschiedenen Kulturen bewegt oder hin und her wechselt oder einfach zwischen Gruppen wechselt mit verschiedenen Mentalitäten. Ja, man selber prägt ja die Gruppendynamik nicht wirklich, sondern man passt sich eher der Gruppendynamik an. Ist so mein Gefühl.
Ja, sehr vielfältiges Thema. Da sind ja total viele Aspekte drin. Wer führt, wer folgt? Wer bestimmt, wer lässt sich bestimmen? Bin ich übergriffig oder nicht? Wahre ich noch die Grenze des Gegenübers oder nicht? In welcher Rolle befinde ich mich? In welcher Position befinde ich mich, um eventuell auch führen zu müssen? Ne, muss ich eine Gruppe anleiten, wie beim Sport? Muss ich als Trainer hier tschak, tschak, tschak machen? Muss ich in einer anderen Rolle, sowohl beruflich als auch privat, sehr viel beruhigen? Ich habe Trauerredner bei mir im Studium, mit denen ich natürlich trainiere, sehr weich, sehr mitfühlend, sehr emotional, verbindend, sehr geöffnet zu sprechen. Andere können sich das nicht erlauben, wenn die im Vertrieb sind, das auch. Und den Wechsel zu haben oder Sporttrainer, Sportlehrer, Pferdetrainerin hatte ich auch, die eben in der Mitte ist, vom Platz und dann immer über große Entfernung auch noch draußen sehr effektiv, gesund mit ihrer Stimme sprechen muss. Sehr herausfordernd. Total toll. Und deswegen finde ich es sehr, sehr, sehr achtsam, auf der Metaebene über den Subtext zu sprechen. Also, griechisch drüber, sub, lateinisch ist sub drunter. Ist es in Ordnung, wenn ich jetzt ein bisschen hier ein bisschen die Stimmung anziehe und ein bisschen mehr Chaka mache oder nicht nur Frage, sondern eine Ansage mache, damit ihr Bescheid wisst, damit sie Bescheid wissen, ich nerve. Das ist mein Job. Ich trainiere chörisch, stehe vor 60 Leuten und sag so, soll ich nett sein oder nicht? Was wollt ihr von mir vor der Generalprobe oder jetzt in der Generalprobe? Wollt ihr ein tolles Konzert haben, ein Mitreißender, dann nerv ich euch jetzt? Dann rede ich hier Tacheles. Oder seid ihr kaputt und sagt, nee, boah, wir haben genug, aus welchen Gründen auch immer, wenig Probenzeit oder. Ganz wertfrei, aber selbstbestimmt. Ich liebe die deutsche Sprache, weil da steckt so viel, das Wort Stimme drin, um zu sagen, nee, dann ziehen wir es hier mit rum, dann nehmen wir aber jetzt vielleicht die Quantität mit. Oder diese Selbstbestimmung und die Bewusstheit, das ist auch manchmal total anstrengend, so bewusst zu sein, aber es macht es nachher sehr, sehr klar. Wollen wir das in der Kommunikation oder nicht? Und wenn dann Menschen eben sehr unterschiedlich sind, ist die Brücke manchmal sehr schwierig herzustellen oder zu halten aufgrund der Temperamente. Und der eine geht dann in den Widerstand, der eine merkt, der eine will mich in die Schiene schieben und reagiert mit Trotz und bliblablub, weil er es aus seiner Lebensgeschichte kennt, geschoben zu werden, möchte das gar nicht. Oder gerät in Schockstarre, in Angst, weil er zu viel getrieben wird. Und das sind alles Reaktionen aufs Nervensystem. Da reagiert unser Steinzeitgehirn mit Panik. Da geht's um Leben und Tod. Dann kommen die ganzen Spannungsebenen, Reaktionen im Körper, die auf Muskelspannungen einwirken und die nachher in diesen kleinen Stimmbändchen landen. Und es ist hörbar. Und das kann manchmal nuanciert sein. Und der andere Typ ist ein Nerven. Ich finde, nein, nervenstark möchte ich gar nicht sagen. Ich glaube, auch wenn es plakativ ist, weil es manches veranschaulicht, bei dem einen reagieren die Nerven unheimlich schnell, Nervenleitbahn, bei dem anderen nicht. Der eine ist der Fels in der Brandung, der andere ist eine Birke im Wind. Ja. Oder eine Pappe im Wind. Und damit muss man erstmal selber klarkommen. Und dann muss man seinen Körper kennen und ihn handeln können. Und der eine bräuchte vielleicht ein bisschen das und der andere das. Ich finde, Menschen sind wie eine Medaille. Die eine Seite haben wir Geschenke gekriegt, die andere müssen wir uns erarbeiten, wie Yin und Yang. Und einfach ist das nie, sich zu verändern. Da reagiert unser Körper auch mit Drama und Panik und Trotz. Und da muss man dem gut zureden, sich selber, oder sagt, was will ich, durch welche Schmerzen will ich vielleicht noch durch, um Muster zu verändern. Ich liebe diese Aufteilung. Erst kommt die Komfortzone, dann kommt die Lernzone, dann kommt die Panikzone. Wieder Steinzeitgehirn sagt, bloß nicht ändern. Aber dann kommt die magische Zone. Und die ist schön.
Was sind was für Zonen im Zeitverlauf oder
im Lernverlauf, würde ich sagen.
Ja, Okay. Na,
also wenn ich genau diesen Tour, wenn ich diese Übung gemacht habe oder ich habe mich getraut, vor einer Person mich hinzustellen, zu singen oder ein Referat zu halten.
Ja.
Unternehmer, coach ja auch Unternehmer, Netzwerke waren immer wieder da. Kurz 60 Sekunden Präsentationen sind immer wieder da. Für manche ist das total heftig, so im Mittelpunkt zu stehen. Und da ist Sprache nicht das Medium. Aber um mich zu verkaufen, um zu erklären, was ich was mache, brauche ich wieder die Sprache. Und dann eben, wenn ich das mal trainiert habe oder ich mich überhaupt der Situation stelle, das wäre dann zum Beispiel aus der Komfortzone in die Lernzone zu gehen, dann merke ich aber, die Situation stresst mich so sehr, dass ich sogar in die Panikzone gerutscht bin. Wenn ich das aber 10 oder 20 oder 30 Mal gemacht habe, merke ich, boah, macht Spaß.
Was war die vierte Zone?
Die magische Zone. Ach so. Magic Zoom.
Okay. Und das ist was?
Ich finde, das ist
Dann passiert es von alleine.
Ja, finde ich noch mehr. Ja, und ich finde, es ist noch viel mehr, dass ich bestimmen kann. Dann kann ich kreativ die Stimme einstellen, wie ich das gerne hätte. Und die folgt mir. Ich folge mir selber. Ich folge meinen Impulsen. Ich brauche gar nicht mehr denken, was ich bewusst mache, sondern ich merke, ich bin im Flow. Dann kriege ich ja Glückshormone geschenkt von meinem Körper, weil ich dann wirklich in der Freiheit bin. Ich merke, ich hindere mich selber nicht mehr. Ich begrenze mich nicht mehr. Ich habe kein Gefühl von Reibeisen in meinem Hals. Ich komme nicht in Schnappatmung. Ich bin im Austausch wie wir jetzt. Ping-Pong hier, Ping-Pong-Ball da. Ich höre nicht auf zu reden, weil ich hätte noch 3000 Ideen, was ich... Ne, du machst eine Kegelkugel bei mir und ich höre nicht auf zu reden. Ja. Weil meine Gedanken fließen. Ich finde das super. Bin froh, wenn mir Menschen zuhören mit meine Gedanken im Gang, meinen Gedankengängen folgen. Und dann bin ich hier glücklich, wenn ich hier gleich rausgehe. Das ist für mich echt magisch. Und bin nachher noch gesund. Stimmlich.
Ich weiß gar nicht, in welcher Zone ich stecke. Also.
Gute Frage. Gute Frage.
Also Panik nicht, aber magisch sicherlich auch nicht.
Lernzone?
Wahrscheinlich, ja.
Und ich glaube, es gibt auch zu unterschiedlichsten Themen und zu unterschiedlichsten Tagen, wenn wir einen guten Tag haben, brauchen wir keine Technik. Technik ist für keine guten Tage. Manchmal läuft es eben Moment. Es gibt so ein Feuerwerksmoment, alles läuft. Oder es ist ein tief berührender Moment, weil ich mich so tief und ruhig und langsam spüre.
Ja.
Und ich finde immer dieses Gegenteil. Der eine ist vielleicht Feuerwerk, der andere ist ein tiefer Brunnen. Und der erlebt sich diese magische Zone in seinem Element, aber vielleicht auch mal gerade in diesem anderen Element, was er noch nie gespürt hat. Also ich glaube, wir sind so, so vielfältig. Und ich für mich finde es, wenn ich nachher, das ist für mich magisch, wenn ich es geschafft habe, diese Pole zu handeln, diese Unterschiedlichkeit in mir und dann sofort wechseln kann.
Ja.
Und wenn ich mich glücklich bin, dann es fließen lassen kann, aber auch wenn ich mich unglücklich fühle, bedrängt fühle oder auch wütend bin und mich selbstbestimmt das äußern kann in einer Art und Weise, wie ich es gerne hätte und nicht selber in so einem Autopilot-Modus befinde, den wir ja alle immer wieder haben, Steinzeit, gehirntechnisch und nachher denke, boah, ey, musste das sein, warum ging das denn nicht anders? Und das ist Nervensystem.
Ja. Puh.
Ja, ich mache mal zwischendurch eine Pause. Ausatmen ist auch gut.
Nee, ich musste dir mal ganz genau zuhören, weil du hast so eine, wie soll ich sagen, also ganz wertfrei, ne? Aber so eine künstlertypische Art zu sprechen. Macht das Sinn? Also ich habe ein sehr, sehr wörtliches Sprachverständnis zum einen und bin eher technisch.
Ja.
Und ist so ein Kompatibilitätsding, ne? Also manchen Leuten muss man mehr Aufmerksamkeit schenken, um zu verstehen, was die wirklich sagen. Und wenn einem Leute sehr ähnlich sind und die Sprache ähnlich anwenden wie man selber, und damit meine ich jetzt gar nicht mal den Klang der Stimme, ne, sondern ich meine nur das,
jetzt die Inhalte,
was sie sagen.
Die Worte, ja.
Genau. Leute, die Sprache so ähnlich einsetzen wie man selber, da braucht man nicht so viel Energie, ja, um denen zuzuhören und um aufzunehmen, was die einem sagen möchten, weil das, ne, das kommt halt ohne Widerstand an. Aber bei anderen muss man irgendwie mehr Energie aufwenden. Und bei dir ist das ein bisschen so. Also,
ich glaube, wir sind auch vom Typus auch und von unseren Welten eventuell eben auf anderen Enden der Skalen.
Ja, ja.
Ich kann aber jetzt auch langsamer sprechen, ich kann auch tiefer sprechen. Ja. Ich kann auch gucken, dass ich technischere Bilder nutze.
Ja.
Nee, das kann also, ich gerne machen.
Nein, du musst dich mir nicht anpassen. Ich meine, ein Teil davon ist wahrscheinlich mein Asperger. Das merkst du, also jetzt, das habe ich ständig. Ne? Also dann will ich was sagen. Und dann fehlen mir die Worte. Dann komme ich in Stocken, dann breche ich meine Sätze ab, ich fange wieder von vorne an. Was ich in anderen Kontexten nicht unbedingt habe. Also wir hatten da ja mal im Training drüber gesprochen. Wenn ich zum Beispiel in einem Hörsaal stehe oder in einem Seminarraum und ich spreche zu einer Gruppe, die tatsächlich sich dort vor Ort befindet und ich habe kein Mikro, ne, sondern ich setze einfach nur meine Stimme ein, so wie sie ist. Das fällt mir recht leicht. Also ich weiß nicht, wie ich dann klinge, aber ich habe nicht, ich fühle mich da einfach wohler. Ne? Also auf einer Bühne, wo es auch kein Dialog ist.
Das ist ein Unterschied, ja.
Ja, aber es ist meistens eine Einbahnstraße. Ne? Also man bekommt natürlich im Hörsaal jetzt vielleicht nicht so sehr wie zum Beispiel in einer Oper oder im Theater. Ja, man bekommt ja immer ein bisschen Rückmeldung von dem Publikum, den anderen Leuten im Raum, aber im Wesentlichen ist es eine Einbahnstraße. Nicht so wie das, was wir jetzt machen. Ne?
Genau.
Und ja, außerdem das Mikro und dann jetzt der Kopfhörer, den ich noch aufhabe. Ich höre meine eigene Stimme und dann wird das aufgezeichnet. Ja, wenn ich im Hörsaal stehe, das versendet sich sozusagen. Das nimmt keiner auf. Ich sage das, ich kann mich korrigieren. Das ist alles nicht so schlimm. Wenn ich eine Denkpause mache, dann kann ich, also im Hörsaal, kann ich mir ans Kinn greifen und irgendwie vorne hin und her laufen und 30 Sekunden nachdenken und alle sehen, fast alle, sehen, okay, der denkt gerade nach, ja, geben wir ihm noch ein paar Sekunden. Aber wenn ich jetzt hier eine Pause einlege, um nachzudenken, ist halt einfach Stille. Ne? Und wenn es aufgenommen wird, dann will ich halt diese Pausen vermeiden. Macht das Sinn? Weil das Optische fehlt ja. Ne, wenn ja. Das jemand hört und ich mache eine zu lange Denkpause, klingt irgendwie komisch.
Aber da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde ja, dieses Runterfahren oder eine Stille eigentlich aushalten, eine Pause zu machen, finde ich ja gerade heutzutage wieder einen Wert. Und ich glaube, wir müssen oft sogar jetzt das machen, das andere, um wieder hinzuhören. Also das heißt, es kann sogar sein, dass die Stille wieder wach macht. Und das ist, und dann haben wir wieder den Persönlichkeitsunterscheidungstypus. Für den einen ist das gerade eine optimale Zeitspanne von Pause, dem anderen ist es viel zu lang, dem anderen ist es viel zu wenig. Also wir sind so unterschiedlich, wir sind so vielfältig. Und genau, den einen gewinnt man, den anderen verliert man in dem, was man macht. Und du hast auch gesagt, du musst dich mir nicht anpassen. Möchte ich aber auch gerne. Also das ist ja auch, das ist doch Menschsein. Ah ja, du bist so, ah ja, du bist so. Ja gut, wo ist denn unsere gemeinsame Verbindung? Und bei einem ist es eben schneller, weil man näher dran ist. Manchmal ist es ja auch wie bei einem Magneten, stößt man sich wieder ab, wenn man zu ähnlich ist. Das ist ja total unterschiedlich. Ja. Und ich glaube, nicht getrieben zu sein, sich nicht getrieben fühlen zu müssen, das glaube ich, finde ich wichtig. Weil dieses, ich kenne das ja von mir auch, ja, eigentlich auch eine Schnelldenkerin und Schnellrednerin oder komme manchmal mir nicht hinterher, aber dann habe ich zu viele Gedanken im Kopf. Und ich weiß gar nicht, welche ich jetzt rauslasse. Und dann habe ich meine halben Sätze in mir und spreche dir nicht zu Ende, weil ich schon den nächsten, ich mir meinem nächsten Gedanken folge.
Ja.
Und frag 10 Ärzte, kriegst du 10 Meinungen. Frag mir 10 Menschen, kriegst du 10 Meinungen. Ne? Frag 10 Techniker, nochmal unterschiedlichste Bereiche. Und auch gar nicht wertfrei. Ich hatte jetzt gerade den Fuß gebrochen. Und im Endeffekt kommt jetzt die Diagnose aus der Summe von verschiedenen Ärzten. Und dann sagt er, ist gebrochen. Dann sagt er, ja, okay. Dann sagt der andere, nee, aber wie haben sie das gemacht? Dann, nee, kann gar nicht sein. So, was sie beschreiben, an dieser Stelle kann nicht der Bruch sein. Dann sage ich, gut, ich habe noch eine andere Situation. Da ist mir das passiert. Und ja, das ist dann die Lösung. Und es ist auch gar nicht, das fand ich noch mal so spannend, es ging gar nicht um richtig oder falsch, sondern es ging um die Summierung. Dann habe ich das wieder irgendwie mit einer anderen Ärztin das besprochen. Da sagt die, ja, es kann sogar sein, dass bei der ersten Aktion noch es nicht zum Bruch gekommen ist und erst in der zweiten Situation dadurch dann der Bruch in der geschwächten Stelle passiert sein kann. Also auch wieder, die hat sozusagen die verschiedenen Aspekte wieder verbunden. Und das finde ich irgendwie sehr schön, dass man aus diesem Schwarz-Weiß rauskommt und sieht, es ist ein Mosaik, es sind ganz viele Mosaiksteine. Wie lege ich mir mein Mosaik gerade? Ich kann ja wieder umändern oder nicht. Und der macht gerade das Mosaik, ich will aber gerade das Mosaik. Können wir zusammen ein total schönes Mosaik mit unserem Mosaikstein bauen? Da können wir ja absolut philosophisch aber ins Denken auch geraten und mit unseren Gedanken weiter galoppieren. Das finde ich total schön.
Ja, ich muss sagen, aber das Mosaik-Stimme habe ich ja komplett unterschätzt in seiner Komplexität. Ne?
Schön gesagt.
Also vielleicht habe ich mir vorher einfach nicht groß Gedanken darüber gemacht, aber irgendwann, als ich mich letztes Jahr bei dir gemeldet hatte, weil ich dich online gefunden hatte, müssen wir gleich alles nochmal erwähnen. Du du bist selbstständig, ne? Mhm. Mit deinem Stimmstudio in Mülheim an der Ruhr. Und ich hatte dich online gefunden und dich angeschrieben und dann eben mit dem Sprech- und Stimmtraining begonnen. Und ich, ich glaube, ich habe mir wirklich nicht allzu viele Gedanken drüber gemacht. Mir sind ein paar oder einige Dinge aufgefallen, die ich verbessern wollte und noch immer verbessern möchte. Als ich mich dann plötzlich selber gehört habe, also als ich angefangen habe, Podcasts aufzunehmen und diese dann natürlich auch zu schneiden und so und dann meine eigene Stimme zu hören. Und nicht nur die Stimme, sondern auch alles, was damit einhergeht, also das Tempo und all die Dinge. Also da sind mir viele, viele Dinge und auch viele Schwächen überhaupt erst einmal bewusst geworden. Und naja, aber ich dachte, gut, dann suche ich mir einen Trainer und eine Trainerin, die wird mir dann irgendwie ein paar Dinge sagen können, die ich ändern muss, ja, und dann irgendwie nach ein paar Trainingseinheiten weiß ich ungefähr, was ich zu tun habe und dann muss ich das nur noch umsetzen. Aber also gefühlt bin ich ja immer noch ganz am Anfang. Ja, ich versuche immer, ich trainiere immer fleißig. Also nicht ganz am Anfang natürlich, ne? Aber es ist, da kann man echt eine Menge Arbeit reinstecken.
Sehr.
Und man merkt es, wenn man dir zuhört, ne? Weil wir hatten jetzt, wenn nicht, 8, 9, vielleicht 10 Übungseinheiten oder so. Und du beschäftigst dich da ja wirklich ausführlich mit. Ich glaube schon, auch schon einige Zeit. Und diese Komplexität, derer du dir wahrscheinlich inzwischen sehr bewusst bist, die hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ja, das, ich kann es auch noch. Ich meine, ich hatte dir ja auch mal versucht zu erklären, was mit meiner Körperhaltung vielleicht nicht stimmt. Ne? Also was ich aufgrund der Sehbehinderung vielleicht anders mache als Normalsehende. Und mir fallen wirklich ständig immer neue, so kleine Mosaiksteine auf. Super. Also wenn ich jetzt unterwegs bin, ich habe ja meinen blinden Langstock, aber auch erst seit nicht mal 2 Jahren. Mhm. Also und vorher habe ich halt immer den Kopf nach vorne gezogen, weil ich halt auf meine Füße gucken musste, beziehungsweise auf den Weg, auf die paar Meter vor meinen Füßen, damit ich nirgendwo drauf oder vortrete. Und jetzt mit dem Stock ist das natürlich anders, ne? Da kann ich die meisten Hindernisse kann ich ertasten und dann kann ich meinen Kopf eher oben halten und kann ein bisschen rechts und links gucken, kann mich mehr darauf konzentrieren, was ich höre, das kommt noch dazu. Aber ich kann meinen Hals und meinen Kopf ganz anders halten und viel natürlicher halten. Und es fühlt sich tatsächlich gut an. Ne? Also dann achte ich noch auf die Atmung, weil dann habe ich den Kopf nicht mehr so weit vorne, sodass ich nicht, so ähnlich wie bei der Zahnpastatube, dass ich nicht richtig atmen kann. Ja, sondern habe ich, dann laufe ich aufrecht und dann merke ich, wie ich leichter atmen kann.
Ja.
Das sind alles Dinge, die mir vorher gar nicht so wirklich aufgefallen sind.
Aber ja. Woher auch? Das ist ja wirklich ein ganz, ne? Wäre toll, wenn wir in der Schule ein Schulfach fühlen hätten.
Ja.
Wenn wir das, ja. Das ist, wir sind so spezialisiert, wir können Auto fahren, aber unser Körper ist ein Auto. Wir sind ein Stimmauto. Wir sitzen in unserem Körper und können ihn gar nicht richtig nutzen. Das machen die Sportler über diese extreme Sache. Aber das im Tun, wie laufe ich denn gesund, damit ich mein Leben lang gesund bleibe? Was ist, wenn ich jetzt nach dem Fußbruch wieder trainieren muss, die Hüfte wieder runterzuziehen, die Schulter wieder zu lockern? Und ich musste das vor, ja, das 99 habe ich angefangen, selbstständig zu sein. Weil mein Körper ist mein Instrument als Sängerin. Da habe ich angefangen, genau die Mosaiksteine. Wo war ich bei Osteopathen, Ernährung, Ayurveda, mental, emotional, Meditation mitgemacht. Wie kriege ich meine Psyche mit dem Lampenfieber runter? Wie ist denn der Ablauf? Genau, dieses Meridianenbasis von chinesischer Medizin, Akupunktur, habe ich Jahrtausendwende dann angefangen, mich zu beschäftigen. Was sind Glaubenssätze? Darf ich groß, laut sein? Halte ich das emotional aus, dass ich im Mittelpunkt stehe? Ich bin Mittelkind, zwei Geschwister rechts, links. Welche Familienkonstellation, welche Familienwerte in der Familiensaga? Ich habe vieles aus der Not geboren gemacht, weil ich Stimme hatte, extrem hoch war, aber unter Stress mich nicht handeln konnte und das nicht abrufen konnte. Und
was heißt hoch? Im Sinne von hohe Stimme?
Ja, absolut hohe Stimmlage, genau. Also ich habe x Töne über der Königin der Nacht. Also x. So, auf meinem Instrument. Mein Klavier ist einfach, buff, das ist einfach so, Punkt. Aber das unter Stress, das zu halten, rhythmisch, sprachlich, gesanglich, auf der Tonhöhe zu sein. Und das Nervensystem, Emotionen war eben ein großes Thema bei mir. Spannungszustände, die plötzlich einwirken. Wo ich gar nicht wüsste, warum geht denn das jetzt hier so? Warum haben andere den Stress denn nicht? Warum habe ich den Stress? Also bin ich auf die Suche gegangen. Und das finde ich immer noch für mich sehr heilsam. Und bin natürlich jetzt unheimlich dankbar, das weiterzugeben.
Was genau war der Stress?
Für mich, also das Ergebnis meinst du für mich, das für mich war es wirklich, also es gab eine Situation eben, wo ein Lehrer aus New York bei einem Workshop sagte so, klar, streck die Arme aus, stell dich jetzt hier hin, boah, bäm, mach Mund auf, sing König in der Nacht und mein Körper geriet in Schockstarre. Und ich dachte, ich war völlig angespannt, konnte gar nicht mehr frei atmen. Und dann
Ach so, aber du hast zu dem Zeitpunkt schon gesungen.
Ich habe schon studiert, genau, es war im Studium, ja. Okay. Aber dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, ja, was war denn das jetzt gerade? Und was ist denn der Stress? Und dann habe ich aufgezählt, okay, so angeguckt zu werden, so laut zu sein, so emotional zu sein, so wütend zu sein vor einer Gruppe, im Mittelpunkt zu sein, körperlich so präsent zu sein. Ja, ja. Bin ich nicht. Und dann habe ich mir einen Coach geholt. Und das,
okay.
Und das war meine Reise vor eben 99. Und mit genau das, dann dachte ich, ach du gute Güte, haben sich dann eben Horizonte geöffnet. Und sag, geh mal zum Orthopäden, Beckenschiefstand, Zähne, alle, Amalgamfüllung raus, alles ohne Betäubung, weil ich dann nicht unterrichten konnte, nicht singen konnte. Alle dann eben entgiftet bei dem Heilpraktiker, ding, 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 ding. Aber tut mir jetzt echt gut. Also da habe ich viel aus meinem Rucksack eben schon rausgeschmissen und bin einfach da ein paar Schritte schon vorausgegangen, weil ich das beruflich musste. Und jetzt eben wie? Stimme wird jetzt plötzlich ein Soft Skill. Jetzt kommt emotionale Intelligenz, kommt raus. Ich habe eine Professorin für kulturelle Intelligenz getroffen. In der Warteschlange bei einem Kongress. Und da dachte ich, wow, das ist das Neue. Ich bin jetzt, werde international gefragt. das war für mich die Challenge, jetzt auf Englisch Trainings zu geben. Jetzt habe ich den ersten englischen Vortrag zu halten, wo Führungskräfte eben aus der ganzen Welt da sind. Das heißt, ich fange mir wieder Gedanken anzumachen, okay, jede Stimme wirkt anders, eben, Mentalitäten sind anders, es Strukturen sind anders, Landschaften sind anders, Sprachen sind anders, Laute sind anders. Und dem einen, der Chinesisch, der sieht, es gibt die Peking-Oper, die singen extrem hoch. Ja, mein Neffe kann Chinesisch, der hat eine Chinesin geheiratet. Den habe ich jetzt gebeten, der ist in Porto, kannst du mir bitte auf Chinesisch einsprechen? Ich heiße Claudia, ich komme aus Deutschland. Auf Chinesisch, dachte ich, das kommt sicher gut, wenn ich einen Chinesen dabei habe, dann merke ich, oh wow, das ist aber eine andere Welt. Ich bin in Stockholm geboren, ich bin mit Schwedisch groß geworden. Jo, ich heiße Claudia, ich komme vom Tyskland, weiter du, prata du Engelska. Das ist ein ganz anderer Singsang als hier im Deutschen.
Ja.
Und das habe ich mir überlegt, da verschiedene Sprachen vorzusprechen, das zu fühlen. Die Lautbildung sind anders, ob das eben ganz hoch im Kopf sind, ganz andere Vibrationen, da fühlt man sich ganz anders. Oder sehr, sehr kehlige Laute. Das heißt, genau das, was wir vorhin gesprochen haben, mit Temperamenten, es sind mit anderen Sprachen. Es gibt einen Tomatis, einen französischen Arzt, der sich ganz viel mit Hören beschäftigt hat. Und es sagte eben die Resonanzen der Stimme. Ich habe eine dänische Klientin, die hat mir einen Satz vorgesprochen, da gibt es keine Konsonanten. Es gibt ja auch Sprachen, die haben fast keine Vokale. Ich kann es jetzt nicht wiedergeben, aber ü. Und sie sagt, unsere Landschaft ist nur hügelig. Die ist nur weich. Die muss richtig lernen, diese Kraft des Deutschen zu gehen. Und sehr spannend, sehr, sehr spannend. Wie sind wir übergriffig? Meine Mutter sagte immer, wir Deutschen sind für die Schweden wie die Südeuropäer für uns Deutschen. Also mit diesen mentalen Mentalitäten umzugehen und dann gemeinsam Konsens zu finden. Oder, jetzt noch zum Schluss, eine Klientin, als Controllerin auch international tätig, sie sagte, in der Firma, im schwedischen Kongress, die haben sich einberufen in New York oder haben sich getroffen in einem Mahnsystem aus allen Kontinenten und die haben alle ein Mahnschreiben aufgesetzt. Und dann haben sich die Menschen aus den Kulturen den angeguckt und analysiert. Und von dem Inder, rote Lampe, Achtung, bitte jetzt dringend Mahnschreiben, hat er es aufgesetzt, wo sie sagte, wir Deutschen, wir von... Ja, 3 Wochen haben wir noch Zeit.
Ja.
Also total spannend. Und das heißt, und jemand sagte, das fand ich auch toll, der sagte, kommunikationstechnisch sitzen wir noch in der Steinzeit. Da sitzen wir alle im Kindergarten, im Sandkasten. Und das ist es, glaube ich. Und
jetzt nur in Deutschland? Oder?
Nein, genau. Ich fühle mich vielleicht bedroht von der Kultur, von der Intensität des Sprechens. Und das ist nur leidenschaftlich. Ja, schon Italien. Mi chiamo Claudia. Das ist ja eine ganz andere Intensität des Sprechens.
Ja. Ja, ich hatte, beim Deutschen ist auch ein bisschen schwierig, ne? Ich hatte selber so ein paar Erlebnisse und ich habe gestern noch ein Video auf YouTube geschaut. Ich kann jetzt leider nicht benennen, von wem das war. Da ging es um die tatsächliche Stimme von Hitler, weil von ihm eigentlich nur seine ganzen Reden erhalten sind.
Ich muss schon räuspern. So schnell geht das, also abgedreht.
Ja. Siehst du? Aber ja. Es gab irgendwie so einen, der war irgendwie zu irgendwie einem seiner Geburtstage oder was, war er in Südfinnland. Und hat sich mit weiß nicht wem getroffen, in irgendwie einem Zug. Und da war irgendwie so ein junger finnischer Audioingenieur. Und der hat dann ein Gespräch mitgeschnitten. Und das ist wohl das einzige Tonstück von ihm, wo er irgendwie mal ganz normal spricht. Und da ist es wirklich nicht das, was man was ja auch für uns immer noch merkwürdig klingt, von seinen Reden. Ja. Ja, und ich hatte... die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn du im Ausland unterwegs bist oder vor allem in den USA, wo die Leute die haben ihren History Channel, ja, und die haben diese Reden im Ohr, die verstehen natürlich nichts, aber die haben das schon mal gehört und die wissen, dass da eine Menge Aggression drin steckt. Mhm. Und dann hatte ich so, in Jönköping in Schweden, saß ich mit einer Kommilitonin im Bus, wir waren auf dem Weg zur Uni. Und dann rief ein deutscher Freund bei mir an, dann bin ich eben dran gegangen und dann meinte er und ein anderer Freund, die wollten bei mir in Jönköping vorbeikommen und haben es dann auch gemacht. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen mit ihm gesprochen und habe aufgelegt und dann guckte sie, sie ist Mexikanerin, guckte mich an und fragte so, war das Deutsch? Da hab ich gesagt, ja, klar. Weil sie wusste, ich bin Deutscher, ne? Und klang für sie vollkommen falsch, also, oder anders, als sie es erwartet hätte. Also eben nicht so aggressiv.
Ach so.
Und nicht so hart.
Ach, jetzt verstehe ich. Also das heißt, das Deutsche ist im Ausland durch diese Filmausschnitte oder wie man das eventuell damit kennt, so mit dieser Intensität der damaligen Sprechens verbunden, ist ja wieder ein neuer Gedanke.
Ja, nicht grundsätzlich.
Aber ich finde das spannend. Ich war halt bei diesem New Yorker Lehrraum, da war ich eine Woche, da hatte zum Training, da hatte ich zwei Urerlebnisse. Ein Urerlebnis, dass ich nach ein paar Tagen, da war ich Studentin und ich sage, ich bin eigentlich eher eine Schissbuchse. Also schon eher ängstlicher Typ und sagte nach ein paar Tagen, ich weiß gar nicht, was hier los ist mit mir, sage ich. Ich gehe ja nachts von der Met zu dir nach Hause. Ich stehe so aufrecht. Ich bin so, fühle mich so frei. Und da sagte er, Familie kommt aus Russland, jüdische Prägung, Juden. Und er sagte, der unterrichtet auf der ganzen Welt in den Opernhäusern. Und er sagte, für ihn ist Deutschland das Land der eingefallenen Schultern. Ja, das erzähle ich immer. Ja. Und ich finde, das hat mit der Geschichte zu tun. Wir stehen nicht mit Stolzbein, mit dem Brustbein hoch. Wir haben noch eine Schuld gefühlt auf den Schultern zu tragen. Und das andere Erlebnis war, dass ich dann im Musical war, in Cabaret. Und das war mir gar nicht bewusst. Da gibt es wirklich eine Szene, Deutsche, Gestapo, KZ, Häftlings-, Sträflingskleidung. Und es ging ein Raunen durch das Publikum. Ich dachte nur, Gott, wie gut, dass keiner weiß, dass ich Deutsche bin, obwohl mein Opa im Widerstand tätig war. Das sind Urgefühle. Das sind echt Urgefühle. Und die sitzen noch tief. Man sagt eben genau, drei Generationen sitzen noch in uns. Jetzt kommt Epigenetik raus, die eben genau das sagt. Wir haben noch die Gefühle in uns von unseren Vorfahren da. Und Prägung, der eine hat das erlebt, der andere so. Deswegen, das ist nochmal ein Mosaikstein, ne, was du vorhin sagtest. Wusstest gar nicht, was das da alles für ein Blumenstrauß sich da, dass du dir da pflückst. Und man muss ja nicht alles angehen. Man kann ja sagen, okay, und der eine ist ein Sportler, der sagt, ich will eher Sport. Manche sind Denker. Ich hatte Mathematiker, der war, ich muss nur denken. Ich brauch nur einen Satz. Wir müssen immer nur einen Satz finden, sagt er. Und dann gehe ich und dann, damit gehe ich und verändere mich. Jeder ist von seinem Lernverhalten auch wieder total anders.
Ja, auf jeden Fall. wem sagst du das?
Da hast du recht.
Aber und dazu kommt, wir haben so ein, wir haben aber auch so ein merkwürdiges, und mit wir meine ich jetzt, wir Deutsche, wir unterschätzen unsere Vielfältigkeit total, finde ich. Ne? Also wir verstehen uns als homogen, also als ziemlich homogene Masse. Ich weiß nicht so wirklich, woran das liegt. Oder irgendwie so Wiedervereinigung. Ja, also endlich, jetzt sind wir wieder alle zusammen so in einem Land, ne? Und wir gehören zusammen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie damit zu tun hat oder wahrscheinlich spielen da viele Dinge rein. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es viele Leute vollkommen unterschätzen, wie heterogen wir eigentlich sind, so in vielerlei Hinsicht, also nicht nur ethnischer Natur. Ich meine, natürlich fällt mir das vor allem auf, ne, durch den Autismus. Für mich ist es halt alltäglich, irgendwie Minderheit zu sein oder immer das Gefühl zu haben, irgendwie anders zu sein, und das ist für die Angehörigen von Minderheiten ist es grundsätzlich. Also das ist ständig präsent, ne? Also dieses Gefühl, die Ausnahme zu sein, mhm. ja, und oder eben Teil einer Minderheit. Und aber das Komische ist, dass, also wenn das so die Mehrheit oft gar nicht begreift, dass sie nur die Mehrheit ist und nicht die gesamte Gesellschaft. Also es gibt ist schwer in Worte zu fassen, aber
ist es das, was du meinst, eben wenn man am Rand steht, guckt man mehr auf die anderen und die anderen wissen gar nicht, dass sie in der Mitte stehen. Oder man der Adlerblick fehlt und wenn man eben etwas anders ist, hat man einfach einen distanzierteren Blick. Und ich glaube, das hat halt sehr viel mit Bewusstsein und mit Spüren zu tun und brauche ich das dazugehören? Das ist auch so viel Steinzeit. Ich finde es immer primitiver. Wir sind so Primi. Wir würden dazugehören, sonst wären wir in der Steppe, können wir nicht überleben alleine. Ich bin umgefallen, als ich von einem Etymologieprofessor hörte, erröten kommt genau daher, das zeigt nonverbal dem Gegenüber, ich habe etwas gemacht, das war nicht in Ordnung, weiß das selber, bitte schmeiß mich nicht aus der Gruppe raus, damit mich nicht der Löwe frisst. Ah. Da dachte ich, nee, wir sind so, ja, sowieso sind wir. Und
also der erste Schritt von Buße, nein, nicht Buße tun, aber Fehler eingestehen.
Ja, genau.
Oder,
ne? Und was hat das denn für eine Wirkung in unserem Körper? Und das muss mir dann, aus diesen Gefühlen muss man ja wieder rauskommen und das System muss sich wieder beruhigen. Das hat dann wieder eine Wirkung auf Atmung und das auf Stimme. Ich glaube, es gibt auch so einen Spruch, Erfolg heißt, seine Ziele erreichen und es auch bemerken. Und immer das, dieses draufgucken und merken, hey, das ist doch dieser Blick, erstmal zur Seite stehen und dann draufgucken, wir haben schon was Tolles erreicht mit der Wiedervereinigung. Das dauert sicher noch sehr lange. Mein Bruder, genau, ist in Dresden, hat geheiratet und wir waren öfters da. Manches ist gleich, aber meine Tochter wird jetzt auch nochmal gefragt, sag mal, im Ruhrgebiet, da gibt's viele Hochhäuser, ne? Und warum sprichst du so anders? In Dresden wirst du dann gefragt, was hast du nochmal für ein Slang? Hallo, wer spricht hier an? Wo ich denke, da haben wir noch viele Brücken zu bauen.
Mülheim hatte mal einen eigenen Dialekt, ne? Also
Mölmsch hieß das, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Mölmsch. Ich bin ja nicht Ruhrpöttlerin.
Wo bist du denn? Also du bist in Stockholm
geboren, da bin ich knapp 4 gewesen. Dann sind wir ins Bergische Land gezogen. Meine beiden Großeltern kamen aus Köln. Auch von den verschiedenen Rheinseiten. Rheinseiten. Gäbe es auch die Schelsig, die falsche Seite. Ja. Aber dann habe ich gehört, eben als ich dann das Mölnsch kennengelernt hatte, dass es sogar ein bisschen, sogar ein paar Begriffe kannte ich dann aus dem Kölschen. Aber genau, die Familie meiner Eltern kam einmal aus Bayern und aus Westfalen. Also dieses Urgefühl, das habe ich, viele Mülheimer kommen auch wirklich aus Mülheim über Generationen, da habe ich manchmal mit Erstaunen drauf geguckt, warum sind die so, okay, ja nicht so selbstbewusst. Ja, die kennen immer wieder anders. Ich bin auch viel schon umgezogen, musste immer sich immer wieder auch akklimatisieren. Selbst der Umzug von Köln ins Ruhrgebiet, 80 Kilometer, meine Witze, kölsche Ironie habe ich nicht mehr gemacht. Und in Musik war immer international. Bevor in der Musikhochschule, wir waren immer, ich habe mit so vielen internationalen Lehrern gearbeitet, Partnern, japanische Pianistin habe ich, einen holländischen Pianisten, in Warschau hatte ich Unterricht, eben Südamerikaner, Engländer, ziemlich nach Porto geflogen oder genau, der war hier. Die prägen alle anderen einen anderen Stimmklang, die haben andere Anatomien, die haben andere Physiognomien im Bereich, dann andere Frequenzbereichen. Total spannend, wie immer. So, jetzt mache ich mal wieder eine Pause.
Ich habe, Mülheim war vor der Zuwanderung des 19. Jahrhunderts, also bevor das Ruhrgebiet als Ballungsraum, so wie es jetzt existiert, überhaupt entstanden ist, war Mülheim die größte Gemeinde in dem, was jetzt das Ruhrgebiet ist.
Ach.
Also ich glaube, mit irgendwie gerade mal 5000 Leuten, war das das größte Dorf?
Nein.
Städte gab es ja nicht.
Wieder was gelernt worden. Sehr cool.
Ja, und die hatten irgendwie ihren eigenen Dialekt. Mittlerweile ist die Abgrenzung ja ziemlich schwer, ne? Also ich mag zum Beispiel so den Dialekt im östlichen Ruhrgebiet ganz gerne, so Dortmund und Schwerte und Unna. Okay. Es klingt anders als hier im westlichen Ruhrgebiet, also hier Dorsten, Bottrop, Gelsenkirchen, klingt anders. Und wenn man dann Richtung Mülheim fährt oder Oberhausen und vor allem Duisburg, wenn es dann so Richtung Rheinland geht, dann klingt es auch schon wieder anders. Da merkt man dann wirklich den rheinischen
Einschlag.
Ja. Also es ist ein klar, ist ein fließender Übergang.
Ja.
Aber ich habe deine Erfahrung des Umzugs von Köln ins Ruhrgebiet kann ich ein Stück weit nachvollziehen, weil ich mich irgendwie im Rheinland, vor allem in Köln, immer irgendwie ein bisschen fremd und unwohl fühle. Also es ist jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung. Ich könnte nicht mal genau sagen, warum, aber irgendwie ist das nicht so meine Ecke.
Aber und du bist da auch schon viel rumgekommen.
Ja, also, aber ne? nicht ins Rheinland.
Ja, okay.
Wobei, ich meine Schleswig-Holstein, wo ich, weiß ich nicht, 12, 13, 14 Jahre oder so insgesamt gelebt habe, ist natürlich auch ein bisschen anders.
Schweden
ist ein bisschen anders. Ne, ich meine, die Erfahrung war, ja, das also USA. Zwei Semester, ne? Bei dir waren es 4 Jahre Schweden, bei mir war es nur eins während des Studiums. Aber ich habe die, weil du sagtest, für die Schweden sind wir Deutschen, so wie die Südeuropäer für uns. Die Erfahrung habe ich da auch gemacht. Und das war die einzige Erfahrung, die ich gemacht habe, wo es in die Richtung ging. Mhm. Ne? Weil vorher in den USA oder in Chile, da ist es in der Regel andersherum.
Mhm.
Ne? Und dann der Aufenthalt in Schweden war dann eben mal der Blick in die andere Richtung. Und einerseits habe ich mich sehr wohl gefühlt in Schweden, aber andererseits ist auch sehr ruhig und gemächlich.
Mhm.
Selbst Stockholm, ich war jetzt nicht in Stockholm, Jönköping ist, ich weiß gar nicht, 120.000 Einwohner oder so haben die auch. Das ist jetzt keine Kleinstadt.
Mhm.
Definitiv nicht für schwedische Verhältnisse. Selbst Stockholm ist ja keine Millionenstadt. Mhm. Das ganze Land hat nur 9 Millionen Einwohner.
Ja, genau.
Ja. Weiß nicht, wie ich darauf kam. Gehen wir nochmal, also ich verstehe deinen ganzen Werdegang irgendwie immer noch nicht so richtig. Also gut, also du wirst in Stockholm geboren, wächst im Rheinland auf, aber dann hast du doch du bist Germanistin, ne? Du hast Germanistik studiert.
Ja, soll ich jetzt mal chronologisch machen?
Ja, also ich meine, im Wesentlichen will ich darauf hinaus, wie du dazu gekommen bist, dich selbstständig zu machen als Sprech- und Stimmtrainerin etc.
Okay.
Weil wenn man Germanistik studiert, war das der erste Schritt? Ich meine, Germanistik, Sprache kann ich verstehen, aber wie hat
Nee, es war die Musik. Ich habe immer gerne Musik gemacht. Ich habe auch, habe dann nicht mehr Ballett gemacht, weil ich dann mit in der 7. Klasse angefangen, ich will Musik studieren, also fange ich mit dem Zweitinstrument an. Also war ich ganz schön straight, so im Nachhinein habe ich gemerkt. Dann schon eine Aufnahmeprüfung, war dann klar, und zwar für Schulmusik. Ich habe Geige gespielt immer, beim Landesjugendorchester, aber merkte dann auch, Geige alleine nur ist mir zu einseitig und boah, der Druck. Also für mich war, glaube ich, Leistungsdruck und Perfektionismus und das hat mich unheimlich gestresst.
Okay. Vor der Aufnahmeprüfung oder wenn?
Ja,
oder?
Auch das war alles vor der Aufnahmeprüfung. Dann habe ich Abi gemacht und dann habe ich Aufnahmeprüfung für Schulmusik gemacht. Da dachte ich, und ich wusste immer, nee.
Okay, du bist noch Schülerin, spielst Geige und dann hast du Leistungsdruck?
Ja, jedes Konzert. Landesjugendorchester, da Konzerte, da mitzumachen, Vorspiele gehabt, um da reinzukommen. Aufnahmeprüfung, da hatten wir, glaube ich, 12 Fächer. Und dann hatte ich eben, ich habe Schulmusik gemacht und auch ein zweites Fach auf Lehramt, und das war halt Germanistik. Und ich habe in der Schule immer Deutsch gerne gemacht und ich habe unheimlich gerne Gedichte analysiert und damals schon Lieder. Wie interpretiert ein Musiker Texte aus? Wie komponiert er? Was ist wichtig? Also das eigentlich das, was ich jetzt mache. Wie spreche ich was? Was mache ich jetzt auf Sprechebene? Aber das in der Musik zu machen. Mein Weg war über die Musik. Dann habe ich Schulmusik gemacht. Ich war sehr jung immer. 17, 18 Abi gemacht. Dann war ich schon mit 22, hatte ich das erste Staatsexamen. Dachte ich, boah, jetzt in die Schule. Und ich weiß, damals in der Klasse war jemand mit 21 und ich sehe noch jung aus. Dachte ich, puh. Und so.
Das ist ganz schön schnell.
Ja, war schon immer schnell. War mit 5 schon in der Schule, blablabla. Und dann dachte ich, oh, ich glaube, der boah, das Ding habe ich noch nicht. Und das war mein Traum. Dann habe ich eine Aufnahmeprüfung.
Moment, nur mal, mit 5 wurdest du in Deutschland eingeschult.
Mm, genau.
Du bist aber in Schweden nicht nur schwedischsprachig
aufgewachsen. Nein. Meine Eltern sind deutsch. Deutsche, mein Vater hat an der deutschen Schule in Stockholm unterrichtet. Und aber ich, mein Bruder, mit meinen unseren Freunden haben wir Schwedisch gesprochen.
Mhm. Ja. Nee, ich meine nur, also mit 5 schon vorzeitig eingeschult zu werden, obwohl Deutsch nicht die Muttersprache ist.
Doch, Deutsch ist Muttersprache, genau. Aber wir sind auch, im Umfeld haben wir auch, also Muttersprache war Deutsch, aber wir haben eben auch mit anderen Schwedisch gesprochen. Also meine Mutter, ich war noch nicht 3, dann haben die... Ja. Im Sandkasten haben die Mütter immer gesagt, also wenn die Claudia da ist, dann müssen wir uns nichts kümmern. Die regelt das immer mit, wenn man die Förmchen wegnimmt, das muss ich alles auf Schwedisch gemacht haben. Ich hab da war schon die Kinder gestiffet und sortiert auf Schwedisch, muss ich schon cool sagen.
Und ja, dann, aber das kannst du, und jetzt sprichst du Schwedisch?
Nein, leider nicht mehr. Also ist echt im Kinderhirn stecken geblieben und ich habe dann Schwedisch gerne gesungen. Ich habe mit einer Schwedin die Texte für die Aussprache gemacht. Die hat gesagt, boah, Claudia, du hast eine super Aussprache. Aber diese Grammatik und da war ich jetzt noch ein bisschen zu faul. Im Operngesangsstudium habe ich dann wieder Italienisch lernen. Meine Eltern haben nicht Schwedisch gesprochen, jetzt irgendwie mehr so. Da sind wir so ein bisschen abgebogen.
Ja, aber es ist komisch, dass man das vergisst, wenn man irgendwie damit auch, ich meine, es war für dich nicht deine einzige Sprache, aber trotzdem war sie ja dann eine von 2 Muttersprachen, mit der du 4 Jahre lang aufgewachsen bist, und dass man da dann so viel von vergisst, ist komisch, ne?
Ja, ne?
Also ich habe mal ich habe in Santiago de Chile mal eine Sprachschule besucht für Spanisch und bei mir im Kurs war eine US-Amerikanerin aus Chicago und die wurde als Kind adoptiert, kommt ursprünglich aus Chile und ist also erstmal nur mit Spanisch aufgewachsen und ist dann vielleicht auch so ungefähr im Alter von 4, kommt so grob hin, ich erinnere mich nicht. Ja, ist sie adoptiert worden, ist in die USA und dann plötzlich sitze ich mit der im Spanischkurs. Also eine, die ersten paar Jahre ihres Lebens nur Spanisch gesprochen hat, ist jetzt im gleichen Spanischkurs wie ich.
Und die hat noch mit ihren Eltern noch Spanisch. Aber überleg mal, was das Gehirn wieder macht und wegschiebt.
Ja. Ihre Adoptiveltern haben wohl halt nur Englisch mit ihr gesprochen.
Ja.
Und
ist ja noch extremer.
Als Kind gewöhnst du dich ja schnell um.
Ja.
Also ich habe nur die einzige ähnliche Erfahrung, die ich überhaupt mal gemacht habe, war nach dem einen Jahr in den USA. Als ich zurückgekommen bin mit 17, da hatte ich ein Jahr eigentlich nur Englisch gesprochen. Mhm. Ja, das war 2000, 2001. Da war es noch recht teuer, über den Atlantik hinweg zu telefonieren. Mhm. Also habe ich hin und wieder E-Mails nach Hause geschrieben. Und natürlich hatte ich ein bisschen Kontakt mit der deutschen Sprache, irgendwie mal online oder so, ne? Aber mein Alltag war immer Englisch. Ich hatte an meiner Schule gab es noch ein paar andere Deutsche. Mit dem einen hatte ich mich angefreundet, aber mit dem habe ich auch fast nur Englisch gesprochen, weil wir üblicherweise eben nicht zu zweit waren, sondern sind dann noch andere dabei und dann ist halt höflich, dann sprechen halt alle Englisch. Und naja, ich hatte dieses eine Jahr und dann fängst du natürlich an, irgendwann in der Fremdsprache oder der Sprache des Landes zu denken und vielleicht auch zu träumen. Und dann fühlt sich das ganz anders an. Und dann bin ich, aber während des Jahres habe ich nicht gemerkt, es war ja auch nur ein Jahr, ne, und ich war ja auch schon 16, 17, während des Jahres habe ich nicht gemerkt, dass mir die deutsche Sprache irgendwie abhanden kommt oder so. Ich habe dann nur, als ich zurückgeflogen bin, haben mich meine Eltern, meine Schwester und ein argentinischer Austauschschüler in Düsseldorf am Flughafen abgeholt. Und dann sind wir nach Dorsten gefahren und dann saß ich mit denen im Auto und dann haben wir natürlich gesprochen. Und dann fiel mir erst auf, wie plötzlich hakte es ständig. So wie jetzt, wenn ich hier was aufnehme und meine Wortfindungsstörung habe. Da war es so ähnlich, aber normalerweise habe ich irgendwelche Sachen gesagt, also so Redewendungen oder feststehende Ausdrücke. Und dann habe ich dann plötzlich dachte ich, Moment, ist das überhaupt richtig? Hm. Weil es sich irgendwie falsch für mich anhörte. Aber üblicherweise war es richtig. Und ich habe natürlich ein bisschen anders betont und so. Also wenn man eine Sprache nicht aktiv nutzt, dann kann ich nachvollziehen, dass die so ein, zumindest in den Hintergrund gerät. Aber dass man die so komplett verlernt, ist komisch, ne? Weil so eine, man sagt ja mal, Fahrradfahren verlernt man nicht, ne? Aber so. Irgendwie Fahrrad, also eine Sprache ist halt sehr, sehr komplex und das, ja. Das alles zu vergessen, komisch.
Ja.
Aber andererseits gibt es diese Leute, ich weiß, ist das eigentlich, gibt es das eigentlich wirklich? Aber angeblich gibt es auch so ein paar Leute, die irgendwie einen Unfall haben oder sich eine Verletzung zuziehen oder sich eine Krankheit einfangen oder weiß ich nicht was. Und eines Morgens wachen die auf und sprechen ihre Muttersprache plötzlich mit einem Akzent. Ja, also
es gibt ja auch Kinder, die plötzlich tote Sprachen sprechen.
Echt?
Ja.
Was also, so Latein und...
Also das habe ich mal gesagt. Also es gibt so total verrückte Sachen oder die also da auf dieser Ebene, glaube ich, mit Gehirn gibt es unheimlich viele.
Ich verstehe gar nicht, wie das gehen soll.
Tja.
Gut, werden wir jetzt nicht lösen.
Also verrückte Sachen, die es, glaube ich, dann noch gibt.
Ja,
cool. Gab so einen Film, Indigo-Kinder. Zum Beispiel, die ganz abgedrehte Sachen können.
Ich kenne Indigo als Farbe, aber das ist ein
anderer Begriff. Ne? Ja, oder jetzt man sagt, da nochmal so eine Fähigkeit von Kindern. Jetzt wieder eine ganz andere. Dann gehen wir wieder in eine ganz andere Schiene rein.
Mhm. Okay.
Aber wo man einiges gar nicht erklären kann. Oder hochbegabteste Kinder, aber was man sich manchmal nicht erklären kann, was die wissen und so ein bisschen, was zwischen dem Himmel und Erde so existiert, wo wir Menschen uns dann doch ziemlich klein fühlen.
Ich habe gerade ein Buch, das hatte ich dir empfohlen, das Buch von Andrew Solomon. Ne, das
Weit vom Stern, ne?
Genau. Far from the Tree ist, glaube ich, das Original. Ein unheimlich intelligentes und wie soll ich sagen, einsichtsvolles,
weises,
Buch,
ne?
Sehr weises Buch.
Diesen Perspektivwechsel, ne?
Ja. Also alleine das erste Kapitel, die Einführung ist schon, also ich meine, der, nur damit man es versteht, der Name Weit vom Stamm verrät es ja größtenteils. Es geht darum, es geht um das Verhältnis zwischen Eltern und ihren Kindern, die zumindest in einer wesentlichen Hinsicht sehr von ihnen verschieden sind. Also er unterscheidet zwischen vertikalen und horizontalen Identitäten. Vertikale Identitäten sind die im Wesentlichen von Generation zu Generation weitergegeben werden. Genetische Veranlagung, also sowas wie Größe, Augenfarbe, Haarfarbe, Hautfarbe, was und so weiter. Auch sowas wie Religion, Kultur wird größtenteils vertikal weitergegeben, aber horizontale Identitäten sind so Dinge wie zum Beispiel Wunderkinder. Ne? Also Eltern, die keine nennenswerte musikalische Begabung haben, bekommen ein Kind und dieses Kind hat plötzlich eine unglaubliche musikalische Begabung. Und horizontale Identität heißt es eben, weil dieses Kind hat dann die Identität zusammen mit manchen anderen Wunderkindern, aber eben alle aus unterschiedlichen Familien. Und nach der Einführung, nach dem ersten Kapitel, kommen dann mehrere Kapitel zu verschiedenen Themen, wie Gehörlose hat er hat Autismus, er hat auch Kriminelle gegen Ende des Buches. Und es gibt ein Kapitel zu Wunderkindern. Und das ist echt also es ist weit weg von meiner Realität, weil ich bin jetzt 37 und ich glaube, ich kann mit Sicherheit behaupten, dass ich kein Wunderkind bin und nie eins gewesen bin. Aber es ist echt
Also für mich war es so toll, ne, weil das Buch, weil ich also eben gerade in Luxemburg im Centre de Logopédie mit Kindern mit Gehörbeeinträchtigungen und Cochlea-Implantaten gearbeitet habe mit den Lehrern dort und nochmal den Blick von außen zu schärfen, genau. Wer sagt wem, was optimal ist, aus welcher Richtung, ne? Da ging es zum Beispiel, weiß ich noch, in dem Buch wurde zitiert, sie haben in New York, sind sie auf die Straßen gegangen, damit ein nicht hörender Direktor der Schule wird und nicht ein Hörender, um das nachzuvollziehen und sehr spannend. Und auch total, diese Kinder jetzt auch da zu sehen und Und plötzlich sprechen sie doch, obwohl man sagt, können nicht sprechen, weil man über Musik oder Chaka, tiu, tiu, piu, irgendwelche rhythmischen, dann auch noch Body-Percussion-Sachen, Laute, Urlaute, einfach das nochmal mitmacht, vormacht, du darfst vormachen, wir alle machen deine Lautkombi, deine Rhythmus-Percussion nach, wie wieder eine Zugehörigkeit ist, zusammenkommt in der Art, in der Andersartigkeit. Und für uns ja auch. Fühlt man sich plötzlich da wohl, oh nee, die sind irgendwie anders, da fühlt man sich isoliert, oh, da möchte ich auch dazugehören. Ich finde, wir Steinzeit. Tut das weh? Ist das schmerzhaft? Oh, ist immer wieder tricky. Ist immer wieder tricky, finde ich. Also ein tolles Buch. Mm.
Ja, ich werde das mal in Sendungsnotizen verlinken. Auch wenn's eigentlich nicht zum Thema passt, aber ich.
Doch. Ich finde, das ist ja auch Stimme. Ich positioniere mich.
Wenn man nach
mich.
Dir geht, gehört alles zum Thema Stimme.
Also, meinst du? Also ja, aber es ist ja auch alles zum Leben, oder? Und wir sprechen ja Gott. Also ja. Gott sei Dank können wir sprechen, haben eine Stimme. Und alles wirkt, genau das. Es wirkt auf uns ein. Und es gibt Menschen, ich habe eine Japanerin, die war total heiß, sie konnte gar nicht sprechen. Die sagt, bei uns können wir nicht Dinge aussprechen. Ich habe eine andere, die japanische Pianistin, die ist total quirlig. Also gibt's auch Unterschiede, aber da sind Prägungen extrem, extrem. Was die chinesische Frau meines Neffen aus China erzählt, nicht witzig zum Teil. Also sehr berührend dann auch. Und auch wie mutig die ist, der wandert allein durch Tibet. Mit Anfang 20, es ist so unterschiedlich alles, aber ja,
ich habe, hast du von dieser Nordkoreanerin gehört, die in USA lebt, jetzt schon seit einigen Jahren, die war aus Nordkorea geflüchtet und war in mindestens zwei Podcasts und die hatte ich mir beide angehört. Einmal Joe Rogan, einmal Jordan B. Peterson heißen die. Gut, das ist nochmal, das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen, aber unheimlich interessante Frau.
Oh, nee.
Die hat einiges hinter sich.
Ja.
Gut, aber kommen wir nochmal zurück zu dir. Also ich merke schon, wir könnten das noch Stunden fortsetzen, aber du hast ja nicht ewig Zeit. Wie bist du, sag nochmal, du hattest Germanistik als zweites Fach studiert, das erste war
Schulmusik. Mit Geige.
Okay.
Und dann war ich sehr jung und dann habe ich und Erziehungswissenschaften auch noch.
Und das heißt, das war erst ein Lehramt?
Das war Lehramtsstudium, genau.
Also Deutsch und Musik.
Genau, so genau die beiden Sachen.
Okay.
Und EWS musste man Erziehungswissenschaften noch mal studieren. Und dann habe ich gedacht, ich bin noch sehr früh und es ist ein Traum von mir. Ich möchte nicht, ich habe immer so Sprüche, ich habe gedacht, ich möchte nicht mit 40 sagen, ach, wärst du mal Sängerin geworden oder hättest du das doch mal probiert. Also, dann mach es. Dann habe ich während des Staatsexamens habe ich Gesangsstunden genommen. Wir hatten ja schon ein bisschen Gesangsunterricht während des Schulmusikstudiums. Habe mich auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Da habe ich nach dem ersten Staatsexamen Musik habe ich Aufnahmeprüfung Gesang gemacht und bin dann in Essen an der Volkfang angenommen worden. Habe ich da angefangen, da musste ich die ganzen Theoriefächer nicht mehr. Dann habe ich dann nachher noch Staatsexamen in Deutsch noch gemacht, in Köln noch zu Ende. Ja. Habe gesungen und dann war ich aber nicht ganz happy. Ja, mit mir nicht ganz happy, mit dem Singen nicht ganz glücklich und was dann ich mache. Und dann habe ich irgendwann diesen amerikanischen Lehrer kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, der hat mit Emotionen gearbeitet. Holla die Waldfee, was ist jetzt heutzutage, hast du schon von den Fuck-Up-Nights gehört, die Reihe, so eine Reihe Deutschland, eine Reihe.
Die was? Fuck-Up-Nights?
Mhm. Da stellen sich Leute hin und erzählen von ihrem Scheitern. Das kommt aus Amerika.
Nights mit K-N wie Ritter?
Nee, Nights, die Nacht.
Okay, ja.
Genau, abends und andere Leute hören denen zu. Dieses sich öffnen, was wir der Deutschen, wie du sagst, wir wissen oft gar nicht, was wir für Kapazität haben, aber wir Dichter und Denken sind, glaube ich, schon sehr anspruchsvoll.
Ist das ein Subgenre von Comedy?
Weiß ich nicht, nee, weiß ich gar nicht. Also, pff, da Das kann ich ja gar nicht sagen. Weiß ich nicht, so.
Ja, weil das ist typisch.
Persönlichkeitsbilden so. Oder so. Drüber lustig machen ist es nicht. Es ist eher, guck mal, so supportend. Ah, ich habe das, ich habe auch das nicht geschafft. Und guck mal, jetzt bin ich hier und schau, jetzt kannst du das auch. Ist nicht schlimm. Und yeah, du packst das. Sowas in diese Richtung habe ich das, würde ich das so sehen. Ich war noch nie da. Aber was ich sagen wollte.
Das klingt nach Humble Brag, ne? Also so bescheidenes Prahlen.
Ach so, okay. Also, das war der Bogen, dieser amerikanische Lehrer, der hat mit uns gemacht, so, Stellchen. Wir hatten mit Workshops dann unterrichtet, das heißt vor anderen. Schreider, fuck you, nach hinten und dann dreh dich um und sing deine Arien. Das war für uns Deutschen echt Hilfe, aber ich habe erlebt, was dann für Töne aus den Menschen rauskam. Also der hat uns sehr provoziert, in Emotionen reinzugehen, in Größe. Und solche. Deswegen meine ich, das war, hat er echt, ja eben auch 98 oder sowas, hat er sehr mit an diesen ganzen Emotionen gearbeitet. Was ich vorher auch bei den Sängern in Deutschland gar nicht kannte. Aber man muss ein bisschen die Oberlippe so machen, ein bisschen so. Wenn du atmest, dann riech mal so, tu so, als ob du an einer Blume riechst. Der hat mit aus seinem Beckenboden, mit dem gesamten Körper. Das war für mich wie eine andere Welt. Das ist mein Instrument. Ach du gute Güte. Also dann bin ich dem gefolgt, habe ich früher meinen Abschluss gemacht. Und dann bin ich schon in der selbstständig. Habe ich gesagt, so, jetzt mal irgendwie alleine. Dann habe ich aber angefangen zu unterrichten. Genau. Dann kam ich aus New York und blub, kriegte ich einen Anruf von meinem Dirigierprof. Willst du nicht Gesang unterrichten an der Musikschule? Also das Leben führte mich auch, also auch da habe ich mich getraut, schwupp da rein. Dann habe ich aber dann eben mit Lehrern gearbeitet, Vorsingen gemacht an Opernhäusern. Aber dann war ich so eine Nette und saß dann davor und hab gesagt, oh, du hast aber echt eine schöne Stimme. Oh, für dich wäre der Job aber auch toll, ne? Und dann saß ich zu Hause und so kriegst du aber auch keinen Job, wenn du immer die anderen supportest, hochchristlich erzogen, wie ich immer war. Und dann habe ich auch was im Opernchor, im Essen gemacht und so weiter. Und merkte aber, boah, der Stress ist da ganz schön. Und merkte, boah, ich bin auch, ja, stresst mich. Es stresst mich sehr. Und genau diese Sachen, was ein Potenzial da ist und so weiter. Und dann bin ich da immer reingerutscht. Ich habe immer gesagt, ich möchte gerne singen und unterrichten. Also das ist ja, auch eigentlich die beiden Punkte, künstlerisch und pädagogisch von den Studiengängen. Und das vereine ich jetzt. Und dann habe ich, genau, dann ist das gewachsen, habe ich mich selbstständig gemacht. Und ich habe immens viele Sachen gemacht. Dann habe ich damals schon Lehrertrainings mit einer Logopädin zusammen gemacht, von der ganz, ganz viel gelernt, der diesen ganzheitlichen Blick gesagt, komm, mach mal das. Und hab ganz unterschiedlich. Ich habe Fortbildung für Erzieher gemacht, für im Kindergarten mit Kindern. Ich hab dadurch sehr viel mit Seminaren, weiß ich, wie man Kinder ruhig kriegt. 120 Kiddies beim Education Project in der Philharmonie Essen musste ich ruhig kriegen zum gemeinsamen Einsingen. High Society, Gymnasium und Flüchtlingskinderhauptschule. Und ich hatte einen Chor da. Und dann nur noch mit dem Mikrofon da rumzugehen, zu sagen, alle Münder zu, jetzt. Ich führe. Ruhe, jetzt. Das musste ich mir erst erarbeiten. Was habe ich bei dem Amerikaner geheult? Was haben wir alle immer, wir hatten Unterricht und dann sind wir alle immer durch den...
Glaube ich sofort, weil würde ich auch.
Dann sind wir alle dann erstmal durch den Wald gegangen nach unserer Einzelstunde, dann immer, musste immer heulen. Aber der hat mich geknackt. Der hat mich echt geknackt. Und dann habe ich...
Warum hast du dir das selber angetan? Weil ich glaube, ich kann dir nicht Ich kann dir nicht klar machen, wie weit weg das von meiner Lebensrealität ist und wie wenig Lust ich darauf. Also ich will nicht, ich hatte dir schon mal gesagt, dass sowas wie Schauspieler so ziemlich der letzte Beruf wäre. Also, oder ob jetzt Theater oder was auch immer oder Opernsänger, das ist mir, ich glaube, zu viel Emotion, zu viel.
Ja.
Verletzlichkeit vielleicht.
Ja, und das habe ich gemerkt. Und das ist echt ein Punkt. Ich liebe ja so Sprüche. Irgendwann kam es in mein Hirn. Wenn ich gewusst hätte, was das bedeutet, hätte ich es nie gemacht. Aber irgendwie hat es mich ja hingezogen. Genau das. Und ich glaube, das kam mir so da in den Sinn. Ich glaube, ich habe das gemacht, um mir zu entfliehen. In andere Rollen zu schlüpfen. Und dann aber ja, zu merken.
Das ist das, was immer alle sagen, das ist das Schöne am Schauspielen. Man kann ja andere, aber genau das ist das, was mich abstößt.
Ja, und ich habe gemerkt, und oder das Singen jetzt auch, es ist absolut, man muss sich selbst begegnen, sonst kannst du nicht wieder wegrutschen. Und ich habe gemerkt, die Rollen waren das gar nicht. Dieses, das Musizieren war, das Weiterentwickeln. Ah, wo kann ich, das habe ich nachher bei Kolleginnen gesehen, die wirklich auf der Bühne das gespielt haben. Das war nicht mein Ding nachher. Dieses, ah, hier noch ein Muskel, ah, hier fühlt sich noch was an, ah, oh, ah, was mache ich denn hier? Oh, ah, ja, das ist anders. Dieses an sich arbeiten, das habe ich nie, das habe ich immer verfolgt. Das tue ich jetzt immer noch und das liebe ich, wenn ich merke, oh, hier ist die Muskulatur, hier im Hals ja wirklich, boah. Oder jetzt war ich beim dänischen Osteopathen, die bei einer Fortbildung die Wirkung des Vagusnerv, eben genau ein Hauptnerv im Parasympathikus, der uns runterfährt, auf die Wirkung der Stimme. Und danach konnte ich wieder singen, anders singen danach, diesem Wochenende, weil der paar Stellen an mir rumgedruckt hat. Das liebe ich. Und das mache ich gerne mit Menschen, den Menschen zu zeigen, hey, du kannst dich verändern. Hier sind ein paar Stellschrauben. Genau das. Unser Hals ist ein Gartenschlauch mit Knick. Wenn der eingespannt ist, kommt keine Luft und kein Klang frei fließend raus. Und diese Selbstermächtigung. Jetzt haben Logo jetzt für Englisch gefunden, Vocal Empowerment, sozusagen die Selbstermächtigung mit der Stimme, die stimmliche Selbstermächtigung und diese Kraft. Ich habe mich oft ohnmächtig gefühlt, wenn mein Körper plötzlich reagiert und ich konnte nicht mehr, ich war ohne Macht. Und was kann ich für Tools weiter atmen, lockern, wie komme ich mich aus dem Stress raus in die Selbstermächtigung? Das liebe ich und das ist jetzt so sehr vielfältig. Ich habe in der Psychiatrie Kurse gegeben, einfach singen. Habe jetzt Geschäftsführer, sitzt in Banken, gibt Trainings. Alle Menschen, die irgendwie vor Gruppen sind, Dozenten, was kann ich, muss erst mal denken, wieder alles, Lehrer, aber eben Trauerredner, alles. Ich finde die, und ein Querschnitt durch die Gesellschaft, in Kindergärten von eins oder ich hatte... die Oma war eine Klientin, die hat brachte ihre schwangere Tochter mit. Da haben wir mit drei Generationen gesungen. Ich singe bei Beerdigung durch das ganze Leben, durch das ganze Alter ab Chöre, wo eben jemand 85 ist. Normale Menschen, genau wie das dieses Horizontale und Vertikale, vom Alter her und von dem Lebensbereich, Lebenstätigkeit. Und wir haben alle voneinander zu lernen, finde ich. Den Erzieherinnen sagt, ihr seid Führungskräfte, ihr müsst eure 20 Kiddies da raus in den Garten und wieder rein, alle gemeinsam. Ihr seid die Entenmutter, alle Entenküken hinter euch, ihr müsst das echt machen. Und ich hatte einen Aldi-Geschäftsführer, der auch singen wollte. Damit sie die hohen Töne singen, müssen sie echt sich verrückt fühlen, aus der Kontrolle raus, frei sein. Und auch an das innere Kind, dieses Verspielte. Tolle Pointe, Pavarotti-Pointe. Ich hatte eine Lehrerin, eine der tollsten, beeindruckendsten Persönlichkeiten, die ich kennengelernt hatte, Gil Gilmer, eine farbige Sängerin, die 10 Jahre an der Met gesungen hat, die mit José Carreras Carmen an der Arena von Verona gesungen hatte.
Was ist die Met ist in New York?
Ja, Metropolitan Opera. Mhm. Und sie hatte mit Pavarotti gesungen, einer dieser großen Tenöre. Ja. Und sie hat irgendwas gesagt, wie machst du denn deinen hohen Ton? Und er sagte, come un bambino, winkend. Und wir alle denken, oh Gott, wie schwer, das wäre eine Wissen. Und meinte, wie alt? Nicht älter als 6. Und sagte immer, Claudia, geh als Kind auf die Bühne. Und da habe ich mir gesagt, Pünktchen, es sind dir alle Leute egal. Wie ich wirke, mache ich alles richtig, ist alles gut. Diese Enthemmung, die hat die mir beigebracht. Die war wirklich sie selber. Sagte, meine Managerin sagt eigentlich, ich muss mehr auf Diva machen, habe ich keine Lust zu. Die hatte auch ein Leben. Sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Fast verblutet, weil sie als farbige New Orleans nicht ins Weiße Krankenhaus, in das nächstliegende Krankenhaus dort nicht behandelt werden würde, da kriegt die Schockscharre, wenn die mir die, oder aus ihrem Buch die Sachen erzählt hat. Oder bei einem Konzert, sie erzählt, ihre Oma war noch Sklavin. Sie war die Farbige, wie von einem weißen deutschen Publikum. Ich dachte, was sind das denn wieder jetzt wieder für Schamgefühle?
Ja, New Orleans ist Louisiana, Südstaaten.
Ja, eben. Genau. Also sehr beeindruckend. Von diesen Persönlichkeiten habe ich sehr viel gelernt. Und ich war nicht gut im Leben.
Nicht gut im Leben?
Nee, ich war nicht gut im Leben. Ich möchte, man müsste auch Leben lernen. Leben beibringen. Und das möchte ich gerne manchmal in den Schulprojekten machen. Für sich einstehen, Mund aufmachen, zu sagen, ich möchte nicht, dass du in diesem Ton mit mir sprichst. Du überschreitest meine Grenze ohne, wie so ein Hase vor der Schlange. Und das ist unser Nervensystem. Und wenn eine übergriffige, eine einschneidende Erfahrung uns ereilt, wir das erleben und wir dieses nicht sofort im Augenblick verarbeiten, geht das als Spannungszustand in unser Nervensystem, in unser Körpersystem. Das heißt, wenn ich ganz viel Spannung über Jahre habe, kann es sein, dass ich ja so sprechen weiß gar nicht warum. Und das ist diese Vielfalt. Was habe ich mir eigentlich hier mal vom Leib zu schieben? Wo darf ich mich denn mal ausdehnen? Muss ich mich klein machen? Sonst droht's mit Liebesentzug. Oder es gibt nur, du kannst nur, die Arten kommen in den Garten und ich bin immer nur eine, die dung macht. Und eben die Stimme gar nicht in eine weiche Art und Weise mit der Luft innerlich sich fühlt. Wir müssen Spannungsverhältnisse in uns fühlen lernen. Bin ich verspannt, unterspannt? An welcher Stelle? Wir müssen da vielleicht mehr Spannung aufbauen, auf der anderen Stelle genau loslassen. Alles, wir müssen gleichzeitiges gegensätzliches gleichzeitiges im Körper machen.
Das ist weniger Karriere, das ist mehr Leidenschaft, oder?
Ja. Aber irgendwie, genau, ich gebe schon wieder einen Spruch.
Es klingt so, als hättest du keinen 5 Jahres, ich habe auch keinen, ja, und ich will auch keinen, aber klingt so, als hättest du nicht wirklich einen 5-Jahres-Plan gehabt, sondern würdest das eher so Schritt für Schritt angehen und
Ich wollte schon Sängerin werden, fand das schon toll, hat mein Ego auch schon ganz schön dann manchmal zu knapsen gehabt. Und da war ich bei einer Coach und sagte, ich weiß auch nicht, alle mal ab und so muss ich dann wieder so. Und dann sagte, ach Claudia, das will deine Seele doch gar nicht. Und dann meinte ich, nee, echt nicht?
Nicht?
Ist ja gut. Nee, und dieser innere Druck. Und also jetzt bin ich an einem Platz, für mir fällt es eher schwer, nicht zu arbeiten, ich habe mein Hobby, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, dass man nicht mich damit zu beschäftigen, damit ich mal irgendwie mal auch runterkomme oder mal mein Hirn durchpuste, das fällt mir sogar eher schwer. Was lesen oder ich kann mich auch, in Sonntagnachmittag ein Handout für ein neues Stimmtraining jetzt zu machen oder eine neue PowerPoint auf Englisch vorzubereiten, das macht mir totalen Spaß. Also, und da kann ich jetzt, ich finde, jetzt sind bei mir kommen ganz viele Sachen, wo ich nicht den Sinn gesehen habe, die passen zusammen und ich kann aus sehr vielen Facetten mitfühlen mit Menschen, sagen, im kleinen Zeh habe ich vielleicht das erlebt und ich glaube, das und das könnte dann die Reaktion in ihrem Körper sein, deswegen ist das Thema da, dass sie sich nicht so frei hinstellen könnte, ist das sein. Und dann machen wir dann die passende Stimmübung dazu. Wenn Mund auf, dann gibt's die Hanna-As, Ananas. Dann habe ich Sätze kreiert, um gewisse Laute dann sportlich wirklich zu produzieren, zu lernen. Und ich liebe das, vielleicht auch zu viel manchmal. Aber Laute, die jemand nicht bildet, auch vom Persönlichkeitstypus wieder spiegeln zu lassen. Kann ich mich spüren mit einem W? Spüre ich meine Oberzähne auf der Unterlippe. Manche Leute sprechen nur wü. Wieso? Aber da ist keine Kraft, da ist keine Abgrenzung. Wieso? Weshalb? Setze ich jemanden Grenzen? Kann ich umschalten? Und ich habe da so ein Konzept entwickelt. So, wie muss man dann auch so sprechen, wenn man wie wirken will? Ja. Und was bin ich vom Typus? Was fällt mir leicht? Und ich mag das jetzt das ist so meine Mission, Stimme, Sprechen und Sprache in Übereinstimmung zu bringen, damit wir wirklich klar und eindeutig kommunizieren. Weil Kommunikation ist so schwierig, weil wir aus anderen Welten kommen. Und dann, du meinst das mit dem Wort, ich meine aber das mit dem Wort. Wir benutzen das gleiche Wort und dann hast du es ein bisschen schärfer betont und dann, und ich kriege schon wieder meine Panik. Und dann, findest mich jetzt nicht doof oder was weiß ich. Das ist schon echt tricky.
Oh Mann. Wir müssen so langsam zum Ende kommen, weil du gleich weg musst. Also, ist eine wilde Achterbahnfahrt. Und ich hatte noch eine Menge Fragen.
Dann frag noch eine. Frag doch noch eine, wenn du magst.
Ich versuche die ganze Zeit schon immer drauf zu achten, möglichst aufrecht zu sitzen. Also die Dinge, die wir trainiert haben und so, weil ich dachte, oh Gott, jetzt sitzt hier meine Trainerin gegenüber. Und wenn ich hier wie ein Schluck Wasser in der Kurve auf meinem Stuhl hängen würde, kriege ich nächstes Mal Ärger oder mehr Hausaufgaben.
Ich bin eine Nette.
Ja, nein.
Hallo, jetzt müssen wir mal bitte ins richtige Licht wieder rücken. Hast du schon mal Ärger bei mir gekriegt?
Nein, Ironie danke. Aus.
Danke. Weißt du, ich sag mal, ich verstehe Ironie nämlich schon gar nicht mehr, weil ich das schon so lange nicht mehr praktiziere.
Ach ey. Naja, ich habe, also gerade wollte ich drauf hinaus, wer denn überhaupt deine potenziellen Kunden sind. Und dann hast du seitdem, hast du vielleicht 2 Dutzend verschiedene Leute erwähnt. Also ich wollte dir nur die Möglichkeit geben, einmal zu sagen, was du überhaupt machst und was du anbietest und wie dich Leute kontaktieren können. Du hast was ist deine Webseite?
Meine Webseite ist stimmewirktsofort.com. In einem zusammengeschrieben, Stimme wirkt sofort. ClaudiaDuschner.de geht auch. Okay. Claudia mit C. Da findet man mich eben
das auch. Das sind nicht Adresse. 2 verschiedene Webseiten,
nein, die werden zusammen,
die eine wird weitergeleitet.
Genau, ja. Kann man also beides nehmen. Genau, wer sich mit sich auseinandersetzen will, wer es beruflich braucht. Manche aber auch sagen, ich habe Träume, ich mache eben auch viel, weil ich ja vom Singen komme und es bedingt sich. Es gibt auch eine Kombi, es gibt mit Mann, die sagen, komm, Sommerwoche, willst du heute singen? Ja, oder der eine macht, komm, auch ein bisschen sprechen und dann gehen wir ins Singen. Da bin ich echt stolz und stolz auf eine Schülerin. Ich habe eine Schülerin, es hat wirklich die Aufnahmeprüfung für Musicalgesang geschafft, was in Deutschland sehr, sehr rar gesät ist. Die ist wirklich auch sehr begabt. Und
das, wo wird denn das unterrichtet? Auch Volkwang?
Oder? Volkwang ist, ja, und in Hamburg natürlich, in Osnabrück, München und Berlin. Das sind 40 Plätze pro Jahrgang. Für
in ganz Deutschland?
Ja, 40 Plätze für ganz Deutschland. Ja. Die war ein Bühnenmensch. Die hatte eine Kreativität, kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich an die denke. Ja. An Kostüm, sich zu inszenieren, eine Choreografie zu überlegen und.
Kannst ruhig eben ausmachen, sonst hören wir halt hinterher.
Genau. Mein VIP, der dann doch wieder
nach dir verlangt.
Trotz Ausmachen wieder durch. Geht. Das wollte ich doch, hat mal besprochen, nach dem Podcast wollte ich das ändern. Glaubst du, es ist drin?
Ja. Genau. Ja, meine Schuld. Du hattest gesagt, 19 Uhr musst du weg, wir haben 19 Uhr durch.
Also ach so, deswegen, ach guck mal.
Alles okay.
Ich danke dir. Genau, und wer mit sich und sagt, ach, ich wollte doch mal gerne oder meine Stimme ist rauer geworden oder ich habe irgendeine innere Stimme, die kriege ich nicht raus. Ich brauche, was brauche ich für Tools, um mich zu unterstützen? Eben, im beruflichen Business Kontext, wird von Firmen gebucht, jetzt eben für die internationalen Führungskräfte, die aber natürlich auch so zu mir kommen. Rechtsanwälte, Staatsanwältin hatte ich, Bürgermeister habe ich auch gecoacht. Es sind aber jeder, Vater, Mutter, die eine Ansage oder wie mache ich was oder ich bin müde. Genau. Jemand aus der Bankenaufsicht, die singt dann Klassik, andere Taxiunternehmer, der eine eigene Band hat. Sehr, sehr vielfältig.
Wobei die Leute ja nicht unbedingt zu dir tatsächlich kommen müssen. Wir hatten, ich glaube, die ersten 2 Male oder so nur war ich überhaupt bei dir in Mülheim.
Genau.
Ich glaube, im Stadtteil Speldorf.
Richtig, ja? Genau. In der Nähe Kreuzkaiserberg an der A3 und A40 ist also auch so ganz gut angebunden. Ich muss noch einsenden können.
Vom Hauptbahnhof gibt es eine Straßenbahn die bis vor der Tür fährt.
Dank dir.
Aber die Leute müssen nicht zu dir kommen. Nein. Wir haben jetzt die letzten Male das immer über Skype gemacht.
Genau.
Oder Zoom, was auch immer.
Genau.
Das bietest du auch an, das heißt, wenn jemand ganz woanders sitzt.
Absolut. Online war die weiteste, war in Dozentin vom Goethe-Institut in Sao Paulo in Brasilien. Dann sprechen wir Deutsch. Über Internet, das ist natürlich wieder für mich toll, aber eben auch, weil sie eben auch in dieser Form arbeiten muss und so weiter und so fort und eben gerade viele jetzt, sehr viele im Homeoffice oder wenigstens auch mal eben einen Tag dann durchsprechen müssen. Ja, genau. Also sowohl vom Singen her musikalisch, Schauspieler hatte ich auch schon als Klienten, die auf der Bühne sind, jede Präsentation, Firmenpräsentation, Projektprojektionen, Projektleiter, jetzt im Business-Kontext, genau, Professoren, ach ja, für Professoren habe ich auch schon Trainings geben dürfen. Ich finde es unheimlich bereichernd. Mit Erzieherinnen sage ich eben auch, mit Lehrern, die mit Maske unterrichten müssen, Sportlehrerinnen oder so weiter, ist auch den ganzen Tag auch sehr anstrengend. Coache Chöre, singe aber noch selber und kenne eben auch noch diesen Stress. Oder Gott sei Dank ist das jetzt kein Stress mehr. Hab tolle Pianisten und so weiter, mit denen ich arbeite. Das heißt, sehr, sehr vielfältig und jeder darf sich sein eigenes Mosaik machen. Stimme wirkt sofort. .com.
Wunderbar.
Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich ja immer, dass Menschen sich auch für mein Lieblingsthema interessieren und sich die Zeit nehmen, wirklich dran zu bleiben und zuzuhören.
Ich habe immer, also das ganze Thema ist ja auch so eines, was mich echt interessieren könnte. Also es interessiert mich, aber es ist so ein Thema, wo ich mich auch reinfuchsen könnte oder wo ich genug Interesse für hätte. Aber ich habe immer so das Problem, wenn ich neue Sachen entdecke, dann widme ich dem gerne sehr viel Zeit und ich muss mit meiner Zeit ein bisschen haushalten. Ja, aber gut. Ich danke dir für den Besuch.
Ganz, ganz lieben Dank.
Ich habe dir jetzt ein schönes Schlusswort versaut. Wir müssen vielleicht nochmal eben darauf hinweisen. Also danke fürs Einsprechen der Texte. Das haben wir vor der Episode gemacht. Das heißt, wenn die Leute deine Stimme an anderer Stelle wiedererkennen, dann liegt es daran. Ja, aber gut. Also vielen Dank für den Besuch. Danke für den Wein.
Gerne.
Und alles Gute.
Alles Gute für alle.
Tschüss.
Tschüss. Graukaue.ruhr